Ja, servus, moin moin und hallihallo. Euch erwartet nicht mehr und nicht weniger als die ultimative Bonussendung. Eine Folge voller Goodies, eine Episode gespickt mit Tipps, Tricks und Techniken. 100 Minuten randvoll mit Top 3 Listen, wünscht dir was und Over- und Underrated-Spielchen und Buzzwords. Was kann es Schöneres geben? Viel Spaß! Ich bin's Fabian, vor mir sitzt Martin im Zoom-Gespräch und du, sie da draußen auch wieder mit dabei. Ja, ich mache heute mal einen komischen Einstieg, aber ist auch egal. Hi Martin.
Servus Fabian, ist doch egal. Ja. Einstieg ist immer wegen holprig, kennen wir ja schon das Thema.
Ja, ist doch egal.
Ich bin die letzten Vielleicht Male. Vielleicht sollten wir uns mal was anderes überlegen. Vielleicht sollten wir mal so, keine Ahnung, irgendwas Eingesprochenes abspielen.
Ne, ich bin ja sonst immer irgendwie mit extrem viel Energie wirklich reingestartet, aber heute habe ich gedacht, nee, ich mach's mal locker. Ich bin auch ein bisschen gediegen heute, mal ein bisschen unaufgeregt.
Ein bisschen gediegen, was ist denn gediegen?
Ja, entspannt, lässig.
Ja, okay, lässig, okay, sehr schön.
Manchmal bin ich so gepeitscht, weißt du, heute nicht. Aber ich sag's gleich, das heißt nicht, dass wir heute länger machen als 90 Minuten. Um das mal gleich klar weg hier von vornherein klar zu machen.
Ja.
In diesem Sinne, was liegt an, Martin? Go, go, go.
Was liegt an? Bei mir nicht so viel. Ich habe mal tatsächlich mal wieder ein Shooting gehabt am Wochenende, man glaubt es nicht.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, war nichts. War ein bisschen Studio-Shooting, ein bisschen Central-Bereich. Nichts eigentlich Aufregendes, aber seit langem mal wieder ein Shooting gehabt und von daher war das auch mal wieder ganz nett. Also war jetzt nichts wirklich Aufregendes, aber schöne Bilder dabei rausgekommen. Boah, alles gut.
Okay, soweit so unspektakulär.
Ja, soweit so unspektakulär. Ansonsten, du weißt es ja, war ich halt die letzte Woche noch mit meinen Prüfungen beschäftigt, deswegen habe ich die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen eigentlich fast nicht wirklich viel gemacht auf dem Gebiet.
Mm.
Genau.
Okay. Tja, dann.
Bei dir?
Ja, ich hab im Moment ein paar Kundenshootings.
Oh, okay.
So im Wochentakt irgendwie gefühlt im Moment und deswegen auch so mit dem ganzen Drumherum und dem Alltag ganz gut zu tun, aber ja, auch soweit so unspektakulär eigentlich. Nichts Dramatisches passiert oder besonders Witziges, was ich erzählen könnte oder sollte. Genau. Ja, können wir eigentlich auch schon wieder Schluss machen, ne?
Ja, wir sollten uns mal einen Fotografen reinholen, der was erzählen kann.
Tja, naja, es kann ja nicht immer was passieren und die Bildproduktion ist ja auch nur die eine Seite der Medaille. Ich habe das muss ich kurz überlegen. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest irgendwie, bin ich in letzter Zeit ein bisschen häufiger wieder zum Bearbeiten gekommen und so. Und das finde ich ganz gut. Hab da auch gesehen, dass ich ein paar neue Bilder gezeigt habe. Und genau. Zum Beispiel auch die eine Serie mit der lieben Marie, wo ein Bildschirm schon im Exposed-Magazin drin war. Hast du bestimmt gesehen, ne?
Ja.
Da habe ich dann jetzt die anderen drei auch nochmal bearbeitet und eine Serie draus gemacht. Und das war auch was schon ganz, ganz lange auf meiner To-Do-Liste stand. Und da freue ich mich sehr, dass ich das jetzt endlich mal abschließen konnte, sozusagen. Ja. Ist immer gut.
Ja, hat ja dann auch, also wenn ich jetzt überlege, wann das im Magazin war. Puh, das ist schon lange her. Das ist schon ein ganzes Eck her, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann hast du ein ganz schönes Eck gedauert, auf jeden Fall.
Ja. Ja, die lagen da halt so. Und ich habe natürlich immer neuere gehabt dann irgendwann auch, die dringlicher nötig waren und so. Und neulich hatte ich irgendwie mal ein ganzes Wochenende frei. Und da bin ich mal dazu gekommen, habe hier einen kleinen Bearbeitungsmarathon gemacht. Ja, genau. Du hast auch neulich eine Nachtschicht gemacht, habe ich gesehen.
Ja, ich weiß nicht, also es war halt irgendwie so, keine Ahnung, hat mal geflutscht und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich mal nachts weiter. Und wie gesagt, da ich jetzt zwar in zwei Wochen mehr oder weniger mich auf andere Sachen konzentriere, musste ich natürlich dann auch mal ein bisschen nachholen.
Da warst du im Hintertreffen, ne?
Logischerweise. Ja, was heißt Hintertreffen? War so schlimm ist es nicht. Ich habe nur jetzt gerade im Moment zwei offene Shootings, die ich noch bearbeiten muss. Also das ist sehr, sehr überschaubar. Mhm. Aber gemacht werden muss es halt von daher. Ist halt so.
Was muss, das musst du.
Was muss, das muss. Genau so ist es.
Ja.
Zum Thema, was muss, das muss. Ich habe da so ein paar Sachen gekriegt zum letzten.
Ja, auch, aber lass mich mal zuerst. Ja, weil ich habe in der Regel nicht so viel wie du. Und genau, muss dann immer kurz mal was nachschauen hier. Okay, ich schicke dir nämlich mal ein Profil und dann lese ich eine Nachricht dazu vor.
Hm.
Aber, mein Lieber, du darfst den Namen jetzt nicht sagen von dem Profil, das ich dir schicke, okay?
Bekomme ich hin.
Gut.
Ach, der. Nein, ich weiß, Schatz beiseite.
Und ihr da draußen, ich kann es euch auch nicht sagen. Es ist eigentlich auch nicht, glaube ich, so wichtig, wer es ist. Ich habe aber eine Nachricht gekriegt und im Kontext ist es vielleicht ganz nett, dass Martin und ich zumindest sehen können, was da passiert auf diesem Profil. So, und jetzt suche ich mir mal die Nachricht hier raus, die dazu gehört. Da ist er. Die ist von dem lieben André Volkenand. Liebe Grüße. Der schreibt, hallo Fabian, als treuer Hörer eures Podcasts habe ich euch hier mal ein Profil von jemandem geschickt, der auf der Fotopia in Hamburg viele Fotos machte und man suggeriert nun, dass zum Beispiel das eine Foto auf blablabla, er beschreibt jetzt ein bisschen, was da zu sehen ist, auf seinem Mist gewachsen sei. Man denkt, das seien alles samt seine Werke, kein Wort davon, dass das jeder auf der Fotopia fotografieren konnte. Er schmückt sich mit fremden Lorbeeren. Ausrufezeichen. Liebe Grüße, André. Genau. Ich kann dir das jetzt einmal weiterleiten, die Nachricht hier, dass du...
Ja, nein, ich hab's schon... Im Endeffekt ist es ja das gleiche Thema, was wir mal hatten
mit... Genau, mit den Workshops, ne? Genau.
Ist ja eigentlich ein ähnliches Thema. Es mag, auch wenn es dann jetzt kein, kein Workshop ist, sondern halt eine Messe, wo irgendwelche Setups aufgebaut sind.
Genau. Guck mal, es geht zum Beispiel um dieses Foto, was ich dir gerade geschickt habe, ne?
Mhm.
Wo wirklich diese Person halt auch in absolut, also wenn man das jetzt auf Instagram aufruft und man schaut mal irgendwie, was da für eine Beschreibung ist und so, ne? Und es steht halt echt in keinem einzigen Wort, dass das auf einer Messe entstanden ist, dass das, ne? Also das...
Im Gegenteil, ja, okay. Also das so, ist schon krass. Also wenn ich jetzt lese, was bei diesem Bild dabei steht, dann hört sich das für mich eher so an, als wäre das ein geplantes Shooting gewesen, auch was da steht.
Genau, also da ist... Also
das ist natürlich schon krass,
ne, ja. Das Einzige, was man halt denken könnte, okay, es ist in Hamburg entstanden, so, aber auch nicht auf der Fotopia, ne? Also... Da wird schon ganz klar auf jeden Fall das einfach verschwiegen sozusagen, wo das aufgenommen wurde. Ne?
Mhm.
Und wenn man sich jetzt die anderen aus der Reihe mal anguckt, da ist es halt genauso. Ich bin jetzt kein Freund davon, die Leute irgendwen hier öffentlich schlecht zu machen oder so. Deswegen möchte ich auch nicht das Profil nennen hier im Podcast. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel über das Thema, worüber wir eben neulich geredet haben. Vielen Dank, André, nochmal an den Tipp, für den Tipp auf jeden Fall. Weil es passt ziemlich gut auf das, worüber, ja, wir uns ein bisschen echauffiert haben oder du dich auch zu Recht ein bisschen aufgeregt hast, ne?
Was heißt echauffiert? Ich bin halt einfach der Meinung, wenn man das macht, dann sollte man es zumindest hinschreiben, aber ansonsten führt es halt Leute in die Irre.
Mhm.
Ja, und gerade wenn ich jetzt diese Modelbilder hier sehe, die du mir da gezeigt hast, dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt als meine Arbeit ausgebe, ja, schwieriges Thema.
Mhm.
Also ein Model, die Bilder jetzt sieht, sagt, okay, cool, der hat ja da ein Bild mit der, wie auch immer sie jetzt heißt, gemacht und es war ein Shooting, also scheint das zu können.
Mhm.
Interessantes Thema, spannend.
Ne?
Ja.
Mhm. Genau, und das ist aber wieder, du hast es auch schon mal gesagt und ich fand, das war immer noch das beste Argument. Also man kann natürlich irgendwie sagen, Wettbewerbsverzerrung, dies, das, keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht, aber das beste Argument, das hast du auch genannt, und zwar, dass man einfach damit auch Erwartungen weckt an Leute, mit denen man zusammenarbeitet oder perspektivisch vielleicht zusammenarbeitet, die man selber vielleicht gar nicht erfüllen kann. Ne? Und genau. Dann hast du ein Profil voll mit irgendwie keine Ahnung was und die Leute denken, ach so, was macht die Person also? Und dann wollen sie mit dir frei zusammenarbeiten oder dich buchen oder wie auch immer und du kannst nicht abliefern, weil das ganze Setup oder keine Ahnung überhaupt gar nicht von dir kommt oder kommen kann oder weil du vielleicht gar nicht irgendwie die Fähigkeiten hast, das auch so zu machen oder die Kohle hast, irgendwas so zu machen oder die Ausstattung hast, irgendwas so zu machen oder keine Ahnung. Das ist natürlich dann blöd für beide Seiten, weil die eine Seite muss ich erklären, ja, das ist doch jetzt nicht irgendwie so entstanden und ne? Und die andere Seite ist enttäuscht, weil sie gedacht hat, ja Mensch, schade, ich habe gedacht, ne? Tja.
Ja, das finde ich, ja. Naja, gut. Aber wie gesagt, so ist es halt, ja.
Wobei der Rest des Profils halt jetzt auch nicht das, also der Rest des Profils verrät es schon ein bisschen. Wenn man die Serie, über die wir gerade gesprochen haben, in Vergleich setzt zu den Rest der Fotos, dann merkt man auch, das passt irgendwie nicht ganz.
Richtig.
Andere Porträts und die fallen halt irgendwie daneben, die sind halt ganz anders so. Und dann denkt man schon so, okay, irgendwie, da hast du irgendwie so drei Fotos von dieser einen, so, wo man denkt so, ja. Und die anderen, die auch danach kommen, dann wieder so ganz andere Qualität. Das ist ja schon so ein bisschen schräg dann auch, ne?
Ja. Ja. Das ist so, ja. Da hast du wohl wahr. Ja. Aber ja, wie gesagt, wir hatten das Thema ausführlich und naja, so ist das halt.
Ja, so ist das halt.
Genau. Von daher kann man da nicht so viel machen. Genau. War es das? War das das eine?
Ja, das war es.
Weil du gesagt hast, du möchtest anfangen mit Feedback. Also
ja,
mit,
weil ich immer nicht so viel habe. Ja, das habe ich jetzt aber.
Ja, genau. Okay.
Genau.
Gut. Ja, dann mache ich mal. Also wir haben eine ganz simple Frage gestellt geworden, bekommen und die musst du beantworten. Was ist ein Harken?
Ein Harken?
Ja.
Oh, Leute, ey. Also eine Harke ist so ein Rechen, mit dem man zum Beispiel Laub harken kann, aufraken kann. Und das war einfach nur ein Wortspiel. Blauer Haken, blaue Harken.
Ja.
Irgendwer Kluges hat mal gesagt, wenn man Witze erklären muss, sind sie nicht gut. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass das Wortspiel ganz okay war, zumindest.
Alles gut. Es kam nur die Frage. Du musstest sie ja nur beantworten. Also, der Titel kam nämlich vom Fabian, deswegen musste er jetzt auch die Frage beantworten.
Ja.
Vom letzten Mal.
Ja.
Und die Frage bezog sich natürlich auf den Titel.
Logischerweise.
Ja, wie gesagt, ist halt. Ja, wie hast du gesagt, wenn man es erklären muss, dann war es nichts.
Ja.
Genau. Beim Passwortversicherung fällt mir die Versicherung für das Equipment ein. Also ich habe eine und das Wasser war auch schon gut so. Viele Grüße, Dirk. Ja, danke Dirk für den Kommentar dazu.
Ja, Wasser. Viel mehr, klar. Wasser ist gefährlich.
Ja, genau, Wasser ist gefährlich. Foto-Equipment-Versicherung, absolut hilfreich. Nie mehr ohne, kann ich an der Stelle nur sagen.
Mhm.
Genau. Aber danke für den Kommentar zur Sendung. Ja, und das war es dann aber auch schon tatsächlich mit den Bezug zur letzten Sendung sozusagen. Also wir haben noch ein paar andere Themen reingekriegt, aber Bezug zur Sendung waren die zwei alles.
Gut. Genau.
Ich würde gerne mit dem Thema weitermachen.
Gerne, mein Lieber, gerne.
Gerne. Also wir haben nämlich einen Themenvorschlag reinbekommen, den ich jetzt total spannend finde, weil er einfach sehr gut zur Jahreszeit passt.
Mhm.
Und deswegen würde ich den jetzt auch gerne ein bisschen vorziehen, auch wenn wir noch ältere Themenvorschläge haben, aber der passt einfach momentan sehr gut.
Mhm.
Und zwar heißt der Themenvorschlag Homestudio einrichten. Was brauche ich eigentlich? Genau. jetzt macht der Fabian auf.
Die Frage ist eher, was braucht man nicht? Also ich würde sagen, man kann sicherlich alles Mögliche gebrauchen. Was macht man denn? Was soll denn in diesem Homestudio aufgenommen werden? Uhren, Food, Porträts?
Wir reden, also ich gehe mal davon aus, wir reden von der People-Fotografie.
Ja, ja. Okay. Komm, aber die wir machen Frage, eine, die du komm, gestellt wir machen hast, eine, ist ein Top 5 draus.
Die Frage, die du gestellt hast, ist schon berechtigt, was braucht man nicht oder was braucht man wirklich, weil eigentlich, ich möchte, also Top 5 können wir gerne gleich machen, aber ich möchte es vorne wegschießen, eigentlich braucht man gar nichts. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, was hast du für einen Raum? Wenn du deinen Keller dafür nutzen willst, fürs Home-Studio, ne, dann musst du den natürlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise etwas tun. Wenn du dein Wohnzimmer nutzen willst und hast dort geile Vorhänge und große Fenster und sowieso eine Couch stehen, brauchst du gar nichts.
Jo.
Dann langt das. Ne? Also man muss sich erstmal die Frage stellen, was meint man mit Home-Studio? Wenn man natürlich einen leeren Kellerraum meint, den man einrichten muss, dann, wo auch kein großes Fenster vielleicht ist, dann machen wir jetzt eine Top 5 dazu.
Und da gehen wir jetzt mal von aus, ne?
Davon gehen wir jetzt, genau, davon genau. Da wollte ich hinaus, weil wenn wir nämlich jetzt vom Wohnzimmer ausgehen, dann, ja, wie gesagt, ja, brauchen wir keine Top 5, aber wir gehen mal ins Kellerstudio.
Machen wir. Top 5 weil spontan in undefinierter Reihenfolge erstmal.
Ja, okay.
Oder wir können schieß auch mit dem Wichtigsten anfangen, ist mir auch egal.
Ach, schieß los. Ich muss bloß aufschreiben, sonst vergesse ich dir.
Warte, ich muss auch mal. Top 5 Studio. Ich muss auch mitschreiben, sonst vergesse ich das hier auch wieder alles. Das sind immer die vielen, so genau. Okay.
Schieß los. Ihr konntet es nicht sehen, der Fabian hat sich gerade umgedreht und hat in seinem Studio geschaut, was er findet.
Okay, ich fange mal an. Ich würde erstmal sagen, stumpf eine Softbox. Ein Lichtformer.
Ja.
Denn, genau, aber die Größe und so, das ist halt, das muss man schauen, das hängt ja auch von der Raumgröße ein bisschen ab und was man zur Verfügung hat und so und was man so will. Aber auf jeden Fall irgendeine Art von Lichtformer und da würde ich sagen, das Licht ist ohne Lichtformer meistens hart. Also braucht man schon mal irgendwas, wenn man es soft machen will, was, ne? Und da würde ich sagen, eine Softbox ist nicht verkehrt, die zu haben.
Definitiv nicht. Also ich fange mal ganz billig an. Ich sage mal einen Hintergrund.
Hintergrund, das ist auch nicht schlecht.
Das Hässlichste, was es gibt, was ich festgestellt habe, ist eine schlecht verputzte Wand. Mhm. Als Hintergrund, auch wenn die weiß ist, es schaut trotzdem immer katastrophal aus, außer man hat 5 Meter Abstand, sodass es unscharf wird dann im Hintergrund, dann ist es egal. Aber wer hat schon so ein großes Home-Studio?
Ja.
Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist so eine wie heißt diese Putz? Raufaser-Tapete oder wie auch immer, das ist so ziemlich das Hässlichste.
Ja, so Kalkputz, ne? So ein Keller-Kalkputz.
Ja, so Brösel, ne? Wenn der so richtig schön glatt ist, dann mag das noch alles easy sein. Oder wenn ihr eine unverputzte, also so Altbau-Ding habt, die unverputzt ist oder mit Klinkersteinen, aber dann auch, mag das alles geil sein.
Da sieht man sich ja auch satt nach 3 Bildern.
Ja. Aber ein Hintergrund auf jeden Fall ratsam.
Was würdest du denn jetzt sagen, schon direkt so einen zum an die Wand montieren oder geht auch eine Stativlösung?
Es geht beides. Ich würde aber gar nicht darauf rumreiten, ob das Ding an die Wand geschraubt werden kann oder auf die Stativ muss, weil das funktioniert beides. Ich würde eher darauf rumreiten, was für einen Hintergrund. Also ein Papierhintergrund, ein Stoffhintergrund.
Dann reite du mal kurz auf dem Hintergrund rum und ich mache gleich die Aufhängungsvariante.
Okay, können wir machen. Also ich reite mal kurz auf dem Material herum. Also was ich ausschließen möchte, ist definitiv alles, was aus China kommt und gefaltet ist. Lasst es.
100%ige Zustimmung.
Und das Zeug kann noch so billig sein. Auch dieses billige Zeug landet auf dem Müll nach dem ersten Shooting. Es ist das Geld nicht wert. Lasst es einfach.
Und euer Studio stinkt nach Plastik da.
Und euer Studio stinkt nach Plastik. Auch wenn ihr dieses Zeug glatt bügeln könnt. Ich habe von Leuten gehört, bei denen das funktioniert hat tatsächlich. Und selbst die haben das Ding trotzdem weggeschmissen nach 2 Shootings. Weil es ist zu klein, es schaut hässlich aus. Und im Normalfall habt ihr trotzdem Falten.
Ja, auf jeden Fall.
Lasst es. Ja. So, Punkt 2, Stoff. Stoffhintergrund, ja, schaut cool aus, schaut aber meistens nur cool aus, wenn man etwas mehr Platz zur Verfügung hat. Wenn man nämlich direkt davor steht, hat man mit Stoff meistens das Problem, dass er zu sichtbar ist, zu viel Falten wirft, zu zerknittert ist und so weiter und so fort. Gerade bei farbigen oder hellen Stoffen, bei Schwarz spielt es keine so große Rolle, aber gerade bei hellen Geschichten und so weiter. Deswegen würde ich für ein Home-Studio definitiv auch keinen Stoff empfehlen, sage ich ehrlich. Es geht. Aber ich würde es nicht empfehlen und ich weiß, von wann ich rede. Ich habe nämlich auch damit angefangen. Und ich habe danach immer bereut, dass ich nicht gleich auf Papier gegangen bin, sage ich ehrlich. Es gibt auch noch andere Sachen wie Papier. Also wenn ihr euch Stoffhintergründe kauft, dann investiert mal 2,50 Euro und kauft euch einen vernünftigen von dementsprechenden Herstellern. Die gibt es wirklich an alle Ecken, Ecken und Enden. Ich erwähne mal Kate Backdrop an der Stelle oder diese, wie heißen sie, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, die bieten Stoffhintergründe, die sind erschwinglich und die taugen am Ende auch was, weil sie nach was ausschauen. Aber da habt ihr halt auch immer das Problem, wenn ihr keine großen Flächen habt, wo die gerade runterhängen können, dass die Dinger Falten werfen oder ähnliches. Aber die schauen deutlich besser aus, wie irgendwelche Stoffe aus dem Baumarkt dahin zu hängen. Das muss man auch mal dazu sagen.
Also Stoff ist halt nicht gleich Stoff. Das hängt, also es kommt wirklich unglaublich darauf an, ne? Wenn ihr so ein, angenommen, ihr habt so eine alte Leinentischdecke von Oma, ja? Wenn die nicht irgendwie 50 Mal durch den Dampfmangel gezogen ist, dann habt ihr da Falten drauf. Die kriegt ihr auf jedem Foto, könnt ihr retuschieren, bis ihr blöd seid. Es gibt aber auch Stoffe, die fallen wie von Zauberhand einfach glatt runter. Die sind so glatt, dass die euch oben von der Stativstange die ganze Zeit runterrutschen, wenn er den nicht festklemmert. Also, und dann gibt es wieder welche, die sind durchsichtig, ja, und dann gibt es welche, da geht gar nichts durch. Und es gibt so unterschiedliche Sachen. Es kommt wirklich echt darauf an, was ist das für ein Stoff, ne? Und das ist, deswegen, das ist auch schwer, finde ich, im Internet zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, muss man sich wirklich anschauen, weil wenn du Becher erwischt, dann irgendwas, was reflektiert oder wo der Stoff einfach, ne, also das ist ja zu dünn ist oder, ja, ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Also ich würde für den Anfang, sage ich ehrlich, kauft euch Papier. Ihr müsst ja nicht gleich die großen 11 Meter 3 mal 2 mal 5 oder 2,72 Rollen kaufen. Die 1,75 langen fürs Home Studio auch. Und da müssen jetzt auch keine 11 Meter drauf sein. Also das geht ja nur um den Hintergrund, wenn ihr Geld sparen wollt. Aber ansonsten sind die Dinger jetzt auch nicht so teuer verglichen mit dem, was man sonst für Kamerazeug ausgibt. Also von daher, würde ich immer Papier empfehlen. Und für den Anfang, ganz ehrlich, es langt entweder ein weißer, ein grauer oder ein schwarzer Hintergrund. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich von Bildern ihr quasi unterwegs seid. Heller, dunkler, grau. Mit grau kann man fast alles anstellen.
Mit weiß und grau kann ich 80% von allem machen.
Kann man irgendwie alles, fast alles.
Schwarz muss man halt im Zweifel immer ein bisschen heller machen, so. Aber einen grauen Hintergrund schwarz zu kriegen, ist überhaupt kein Problem.
Sage ich jetzt bewusst.
Es ist jedenfalls einfacher als umgekehrt.
Das auf jeden Fall, ne? Also, aber wenn ihr jetzt natürlich Low-Key-Bilder machen wollt, aber gut, dann habt ihr sowieso das Problem, wenn ihr in einem kleinen Kellerraum seid und das sind weiße Wände außer dem Hintergrund, dann habt ihr sowieso schon ein Problem.
Dunkler ziehen geht immer. Heller ziehen ist manchmal schwer. Ja. Aber lass uns nicht drauf festnageln. Also du hast schon recht, aber ich wollte ja noch die Aufhängung jetzt kurz mal thematisieren.
Genau.
Und da gibt's eigentlich, wenn du mich fragst, gibt's halt echt nur zwei. Ja, entweder du holst dir so eine Wandmontage, wo du quasi
oder Decken.
Decken also Wand oder Deckenmontage, genau. Das sind die, ihr kennt die, wo an der einen Seite so Ketten runterbaumeln, an denen man quasi die Hintergründe hoch und runter ziehen kann. Das hat einfach den großen Vorteil, dass die irgendwie vom Boden weg sind. Ja, und die hängen einfach da oben an der Wand, die nehmen keinen Platz weg und die sind immer da und ihr könnt super schnell wechseln, den einen runter, den anderen hoch, zapp, zapp, das geht super schnell. Je nachdem, was für eine Ausführung ihr euch holt, könnt ihr da irgendwie zwischen, keine Ahnung, 1 und 5 oder sowas in der Regel anbringen. Da gibt's verschiedene Versionen. Und das ist super praktisch. Kann ich nicht anders sagen.
Eine Einschränkung. Ihr braucht etwas Deckenhöhe dazu. Wenn ihr zu niedrige Deckenhöhe habt, habt ihr das Problem, dass wenn ihr drei oder so übereinander hängt, dass die unterste euch sehr oft plötzlich im Bild drin hängt. Das ist eine kleine Einschränkung, die ich treffen möchte.
Deckenhöhe ist wirklich ein Thema für ein Studio. Mehr ist besser.
Aber gerade da, ne, weil das war bei mir im Kellerstudio früher so, deswegen kenne ich das Thema zu gut. Ja. Also da muss man schon aufpassen, was man tut.
Genau, Variante 2 ist ja eigentlich einfach nur ein Stativsystem, wo ihr quasi in der Mitte eine waagerechte Stativstange habt, häufig so teleskopmäßig oder aus verschiedenen Teilen bestehend. Und da könnt ihr dann Hintergrundrollen quasi drüber ziehen. Oder aber, und das finde ich halt einfach den großen Vorteil, zum Beispiel eben auch Stoff drüber werfen. Das könnt ihr mit dieser Wandaufhängung nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch entscheiden müsst, würde ich eher so ein Stativsystem wählen. Auch wenn die Stative natürlich euch wieder ein bisschen Platz wegnehmen im Raum und so, ne? Aber man ist variabler damit, finde ich. Wenn man sich wirklich entscheiden muss, würde ich sagen, das, weil damit könnt ihr eben auch Stoffhintergründe benutzen überhaupt. Das ist mit diesen Wandhalterungen schon ein bisschen schwieriger. Geht auch vielleicht, wenn man da eine Papprolle dann irgendwie rein montiert und darüber kannst du es dann machen. So, aber es ist nicht so einfach. Genau.
Ich möchte
da muss ich auch noch was sagen, Martin, genau. Es gibt auch da gute und schlechte. Und es gibt welche, die sind so ungefähr ja, 2 Meter hoch oder 2,20 Meter. Und da kann ich nur sagen, nehmt die, die irgendwie bis zu 3 Meter hochgehen oder sowas, weil ihr wollt wirklich das Ding bis komplett unter die Decke hochhaben, ne? Dass ihr da möglichst viel Spielraum habt, genau. Genau.
Eine Anmerkung habe ich aber tatsächlich noch zu dem ganzen Thema. Einen Vorteil hat noch die Wandaufhängung, und zwar der Vorteil der Anlehnbarkeit, nenne ich es jetzt mal. Wenn du einen normalen Hintergrund auf einem Stativ hast, der runtergerollt ist, kriegst du dich nie so nah an die Wand, dass das Model sich an diesem Hintergrund anlehnen kann, also ohne das nach hinten umzureißen oder einzureißen. Das kriegst du mit einer Wandmontage hin, wenn du das oben clever machst oder wenn du das dann oben an die Wand ranführst sozusagen, dass es dann an der Wand runterhängt. Da kriegst du das hin mit einem Stativen fast unmöglich. Wenn ihr also öfters mal Bilder machen wollt, wo das Model sich anlehnen kann oder ähnliches, dann könnt ihr das mit den Stativen eigentlich so ziemlich vergessen. Ja, also das so nebenbei bemerkt.
Mhm, das stimmt,
Für den Fall empfehle ich, kleine Empfehlung als Hintergrund, kauft euch, wenn ihr sowas öfters habt und ihr habt Platz, das heißt, ihr kriegt das Ding durch die Tür, geht zu dem Schreiner eures Vertrauens und holt euch eine große Schrankrückwand. Das sind diese schönen, dünnen Spanplatten, was auch immer das ist, die habt ihr bestimmt schon alle mal gesehen, wenn ihr einen Schrank von egal wem zusammengebaut habt. Diese Rückwände sind so dieses ganz dünne Material. Wie das Zeug heißt, weiß ich jetzt nicht. Ob das MDF ist oder ist wahrscheinlich nur Pressspan. Kostet nichts quasi. Also ich hab mir fürs Studio mehrere solche Platten geholt, die kosten bei 2,40 Meter mal 2,60 Meter, habe ich glaube ich gezahlt, pro Stück 17 Euro oder irgendwie sowas. Also die sind quasi relativ preiswert. Durch die Tür müsst ihr sie halt kriegen, davon möchte ich warnen. Aber der Vorteil ist, ihr könnt auf die Dinger aufziehen, was ihr wollt und ihr könnt sie direkt an die Wand lehnen und dann hat das Model auch Potenzial, sich da anlehnen zu können und ähnliches. Also ihr könnt die Dinger mit Tapeten bekleben, ihr könnt Papier draufkleben, ihr könnt damit sie bemalen, ihr könnt sogar einen theoretischen Putz aufziehen und verschmiert eure Wände nicht oder. Mhm. Also die Dinger sind super, super flexibel und wenn du sie nicht mehr brauchst, dann sägst du klein und haust sie ins Feuer. Also und kostet nichts. Nur so als kleiner Tipp mal, da kann man mal wirklich drüber nachdenken, wenn man in diese Richtung gehen möchte.
Okay. War das jetzt schon dein dritter Punkt? Oder?
Nö, das fällt alles noch
unter. Fällt alles noch, alles klar. Dann bist du jetzt dran mit dem nächsten.
Dann bin ich jetzt dran mit dem nächsten, okay. Also was ihr natürlich in einem Home-Studio auf jeden Fall braucht, ist Licht. So. Und ich bin jetzt da, jetzt wird der Fabian gleich widersprechen. Ich sage ehrlich, kauft euch einen Studioblitz. Kauft euch einen Studioblitz, der schwach ist und nicht stark, weil ihr habt eher das Problem, dass ihr zu viel Licht habt als zu wenig Licht bei Studioblitzen. Ein Studioblitz muss auch nicht neu sein. Wenn ihr nicht wisst, was ihr braucht, kauft euch lieber was Gebrauchtes und verkauft ihn wieder, wenn ihr wisst, was ihr braucht, als da viel Geld zu investieren. Mhm. Kauft euch einen Blitz mit integriertem Funkempfänger, kann ich euch nur empfehlen. Wo ihr nicht noch mit dem Empfänger rumkaspern müsst oder ähnliches, sondern kauft euch etwas mit integriertem Funkempfänger. Mhm. Kauft euch keinen mit Akku, ist meine Empfehlung, sondern einen mit Strom. Welche Marke
oder so eine Hybrid-Variante.
Welche Marke dann da am Ende draufsteht, spielt für den Blitz, für das Licht, was da vorne rauskommt, im Normalfall, ganz ehrlich, keine Rolle. Ob da Chinbei draufsteht, Godox draufsteht, spielt, oder Profoto, oder ihr könnt auch die teuersten Marken der Welt nehmen, da vorne kommt nur Licht raus. Viel entscheidender ist dann wieder das, was der Fabian vorhin schon gesagt hat, der Lichtformer, der vorne draufhängt, etc. Aber der Studio-Blitz wäre auf jeden Fall meine Empfehlung und davon vielleicht sogar nicht nur einer. Mhm.
Gut, genau. Ja.
Und die Dinger gibt's wirklich gebraucht, auch für ganz kleines Geld. Und die kann man auch gebraucht kaufen, habe ich am Anfang genauso gemacht. Funktioniert hervorragend.
Ja, wenn man jetzt so ein kleines Home-Studio hat mit wenig Platz drin, kann man unter Umständen auch mit Dauerlicht arbeiten. Auch das ist eine Möglichkeit. Man hat natürlich nicht die Lichtausbeute. Ja, man hat nicht die Lichtausbeute wie bei einem Blitz. Das ist klar. Dauerlicht kommt nie an die Intensität ran, an die Power. Allerdings ist es insbesondere für Anfänger ein bisschen einfacher, manchmal damit zu arbeiten, weil man halt sehr schnell direkt das Ergebnis hat, wie es aussieht. Ihr könnt dieselben Lichtformer benutzen, wie mit dem Blitz auch. Die könntet ihr also, wenn ihr wechselt, auch behalten. Also ihr könnt zum Beispiel auch mit Dauerlicht und Blitz arbeiten und die Lichtformer hin und her wechseln, wenn es die gleichen Anschlüsse sind. Genau. Dauerlicht hat einige Vorteile, zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht so eine Gobo habt oder sowas, sondern ihr wollt vielleicht auch mal so ein bisschen mit kreativen Schatten arbeiten, ein bisschen mit Kreativlicht, sag ich mal, arbeiten, ist Dauerlicht halt schön, weil ihr direkt den Schatten werfen könnt und komponieren könnt. Das ist mit dem Blitz schwer, weil dazwischen ist immer wieder Dunkelheit, ja. Klar, mit dem Einstelllicht und so, aber es ist, also mit Dauerlicht ist es halt ein bisschen einfacher. Genau, das heißt, wenn ihr jetzt nicht mega viel Licht braucht, ist vielleicht auch ein Dauerlicht was für euch, hängt immer ein bisschen davon ab. Ja, deswegen würde ich einfach als, ja, entweder Erweiterung oder stattdessen Dauerlicht sagen. Beides so. Hat seine Vor- und Nachteile. Ganz klar.
Korrekt.
Ganz klar. Absolut. Beim Dauerlicht zum Beispiel auch der Nachteil, wenn das Modell irgendwie 2 Stunden ins Dauerlicht guckt, dann habt ihr aber knallrote Augen, ja. Das ist beim Blitz nicht so, ne? Das muss man schon sagen. Also Dauerlicht bei langen Shootings ist wirklich sehr anstrengend für das Modell.
Definitiv.
Ja.
Ja, also definitiv. Und es hat noch ein zweites Problem, die Pupillen werden klein. Mhm. Das passiert bei Blitzlicht nicht so arg.
Mhm. Das stimmt.
Aber möglich ist, wie gesagt, beides. Und gerade in kleinen Studios ist so ein Dauerlicht-Ding schon durchaus eine Alternative. Aber es kommt halt immer darauf an, wie ihr Bilder haben wollt.
Es hängt auch ein bisschen vom Dauerlicht ab, ich sag jetzt mal ganz blöd, was das für eine Form hat. Ja, habt ihr so ein LED-Panel? Habt ihr ein Scheinwerfer im Grunde? Oder was ist das für eine Leuchtquelle? Kann man die auch vielleicht mal für andere Zwecke benutzen, außer als Keylight, also vielleicht mal als Rimlight, auch vielleicht mal als Ambientlight irgendwie? Ne? Und da kommt es halt wirklich drauf an, was habt ihr für eins? Ist das dimmbar? Kann man die Temperatur einstellen? Unterschiedlichste Sachen gibt es da, ne?
Ja? Natürlich. Wie stark ich hatte letztens ein, ich weiß nicht, ob du die Story gesehen hast, ja, von Godox so eine kleine Teststellung bekommen, so ein 1000er Panel, LED-Panel.
Zum Panel, ja, haben wir drüber gesprochen.
Genau. Also muss ich auch sagen, das Ding liefert enorm viel Licht. Mhm. Und es hat den Vor-Nachteil, dass keine Softbox davor passt, logischerweise, ja. Also keine Bones. Weil's oder so ein irgendwas.
Viereckiges Ding ist halt, ne?
Genau. Das heißt, im Endeffekt habt ihr da die volle Lichtausbeute und keine Softbox davor, die was schluckt. Also ich war wirklich erstaunt über die Helligkeit, die das Ding liefert, mit was man da shooten kann. Klar, es ist nicht mit Blitz vergleichbar, aber man kann mit so einem Ding schon ganz viel machen. Aber das sage ich auch, das heißt natürlich dann auch in Preisregionen, die einen Studio-Blitz bei Weiden überschreiten. Also da kann ich eine ganze Blitzausstattung dafür, bekomme ich dafür. Aber wie gesagt, muss jeder wissen, was er will, was er braucht. Aber auch das ist eine Alternative, definitiv.
Okay. Ich habe dauerlich gesagt, das heißt, du darfst schon wieder, Martin.
Bin ich schon wieder dran? Ist ja unglaublich. Mein drittes wäre das dann, ne? Genau. Also der dritte Punkt ist natürlich, was fürs Home-Studio unabdingbar ist, Abschatter. Also kauft euch unbedingt oder geht in den Baumarkt, holt euch große Styroporplatten, beklebt sie mit schwarzem Mollton oder mit schwarzer Pappe oder mit was auch immer auf einer Seite und mit weißer auf der anderen Seite. Dann habt ihr ja sowohl einen
Aufheller.
einen Aufheller als auch einen Abschatter. Je nachdem, wie rum ihr die Dinger einsetzt, bastelt euch noch ein bisschen einen Ständer dazu und ihr könnt damit unheimlich viel machen. Kostet nichts. Kann man an die Wand stellen, nimmt auch nicht viel Platz weg, wenn man 2 davon hat. Man kann die Dinge aber sehr, sehr, sehr flexibel einsetzen.
Wenn ihr nicht so die Heimwerker seid und lieber was kaufen wollt, dann ist das Stichwort V-Flats was für euch. Da könnt ihr mal schauen, das ist eben im Grunde das, was Martin beschrieben hat. Das ist einfach im Grunde 2 Wände, die in einem V quasi zusammen sind, die man ein bisschen auf- und zuklappen kann, wie man möchte, die halt zum Abschatten oder zum Aufhellen da sind. Sehr praktisch. Ja. Einfach stellt sie irgendwo hin, zack, hast du die eine Seite ein bisschen heller oder dunkler.
Und kleiner Tipp noch an der Stelle. Was auch geht, besorgt euch bei eBay einen Paravent, einen alten. Ja, kriegt man ganz günstig für 5 bis 10 Euro irgendwie so bei eBay Kleinanzeigen. Den kann man auch dann irgendwie abholen. Und den, wenn man vorne und hinten beklebt, die Dinger stehen nämlich auch. Und die sind relativ groß. Nur so als kleiner Tipp wieder am Rande für Selbstbastler. Also dafür sind die Dinger wirklich sehr, sehr, sehr gut geeignet. Man muss nur schauen, dass man hohe erwischt. Also die sollten schon Körpergröße haben. Ne? Also die lange, diese 1,40 Meter Teile langen da eher nicht.
Und die müssen natürlich dementsprechend stabil stehen. Ne?
Ja, das sind halt wie die V-Flats. Ne? Du tust sehr übers Eck. Ja. Ja, von daher stehen die schon stabil. Das ist nicht das Thema. Aber dann habt ihr im Endeffekt ein cooles Untergerüst, was ihr hinstellen könnt. Und wenn die hoch sind, dann sind die richtig cool, die Dinger. Die sind übrigens auch cool, wenn ihr die Sprossen, kleiner Tipp noch am Rande, die sind übrigens auch cool, wenn ihr die Sprossen in der Mitte raustut, falls sie zu breit sind. Falls sie nicht zu breit sind, lasst ihr sie drin und blitzt mal da durch. Das ist nämlich auch cool, weil es gibt nämlich ein schönes, richtig schönes Weiß.
Er hat es schon gemacht, man hört es richtig raus.
Ich habe die im Studio stehen, zwei Stück davon.
Ja,
nicht beklebt, aber ja.
Ja, schön. Das stand auch auf meiner Liste, aber dann gehe ich einfach mal den synchronen Weg mal wieder und sag Reflektoren, ja. Insbesondere, wenn du mich fragst, natürlich mein geliebter Bananenreflektor, den ich hier habe, ja. Oder
oh, da fällt mir ein, wir müssen unbedingt noch den Link in die Show. Wir hatten eine Frage, ich schreibe mir das jetzt auf.
Ja, schreib sie auf. Genau, also Bananenreflektor, a.k.a. Konkavreflektor, a.k.a. Eileiter, sage ich manchmal auch ganz gern. Ja, ey, keine Ahnung, das Ding gibt es in verschiedensten, unter verschiedenen Namen, aber am Ende ist dasselbe, ein halbkreisförmiger Reflektor mit verschiedenen Oberflächen, Gold, Silber, Schwarz, Weiß, whatever. Finde ich gut, benutze ich fast immer. Gibt ein super geiles Highlight in die Augen und es gehen aber auch andere Reflektorkombinationen. Früher hatte ich auch einfach nur einen Rundreflektor, den ich mit einer Hand halten konnte. Mit der anderen habe ich die Kamera bedient und konnte so quasi direkt die Reflexion so ein bisschen aus der Hand heraus manipulieren. Das fand ich gut. Genau, so ein Reflektor, wie auch immer, man braucht auf jeden Fall, finde ich, einen, um von unten noch ein bisschen oder Licht in den Schatten reinzubringen. Ne?
Ja.
Genau.
Reflektoren braucht man definitiv, kommt man auch, also wird man immer brauchen, wenn man das Licht irgendwie steuern will.
Mhm. Gibt es auch, kann man viereckig zum Hinstellen, zum Aufhängen, es gibt alle Formen und Farben. Triflektoren, auch eine spannende Sache, also alles Mögliche, ne? Aber was da das Beste ist für euch, das müsst ihr selber herausfinden.
Ja, ja. Definitiv. Okay, ich gehe mal weg von dem Fotozeug und sage mal, was ihr braucht im Homestudio ist.
Gute Laune.
Nein, okay. Ist ein Spiegel.
Gut, sehr gut, ja.
Ein Spiegel für das Model. Mhm. Klar, ihr könnt auch, wenn ihr ein Bad nebendran habt zum Umziehen für das Model, ist so ein Bad nebendran ganz toll. Aber der Spiegel im Studio ist trotzdem hilfreich, weil da muss das Model nicht immer erst irgendwo rüberrennen und den Raum wechseln, wenn man mal kurz einen Kontrollblick machen möchte oder ähnliches, sich irgendwas so zupfen will. Mhm. Aber denkt dran, diesen Spiegel mit einem Stoff abhängen zu können. Ganz wichtig. Ansonsten habt ihr nämlich da irgendwie, wenn es dumm läuft, plötzlich wildeste Reflexionen im Raum, wenn ihr so ein Blitzlicht auslöst in die falsche Richtung und wisst nicht, wo es herkommt am Ende. Das kann übel ausgehen. Mhm. Also, Spiegel mit Stoff davor, den man wegnehmen kann. Coole Sache.
Ja, da sage ich auch mal was total Abstruses, was man aber auch immer braucht, eine Fusselrolle.
Stimmt.
Es sei denn, man ist Aktfotograf, aber auch dann kannst du mal die Fussel aus dem Bauchnabel rausholen, das ist auch nicht verkehrt.
Boah, nee. nee, also Fusselrolle, ja, Fusselrolle ist definitiv immer am Start. Definitiv. Genau. Und das bringt mich zu meinem, waren das vier jetzt? Ja, ne? Das waren vier bis jetzt.
Wenn dir noch drei einfallen, dann machst du halt drei.
Nein, das bringt mich zu meinem letzten, weil das letzte ist meine Kramkiste. Also die Kramkiste legt sie euch zu und in diese Kramkiste gehören Haargummis, Klebebänder, kleine Zwingen,
Klammern.
Die Dinger? Klammern, alles, womit man Stoff in irgendeiner Art und Weise zusammenheften kann, also all so ein Quatsch gehört da rein und ihr werdet ihn brauchen. Ich sag's euch. Ja, also angefangen von Haargummis über Sicherheitsnadeln, über eine Schnur, über lauter so Graffel, packt es da in diese Kiste rein. Die muss nicht groß sein, aber ihr werdet sie oft, oft, oft brauchen.
Vor allen Dingen, irgendwann entwickelt sich das auch zu so einer Halbwerkzeugkiste, wo zur Hälfte irgendwelche Metalldinger drin sind, irgendwelche Metallscharnier, Ösen, Schrapnelle, ich sag's dir, ja. Die Kramkiste ist unglaublich wichtig.
Ja, braucht jeder, also jeder Mann hat ja sowieso eine Kabelkiste, ne, normalerweise in seinem Keller. Aber diese Kramkiste ist für jeden Fotografen das Nonplusultra, die braucht man einfach.
Ja. ja, ich spare mir jetzt hier Galgenstative und weiß ich auch nicht was und noch so verrückten Krams, irgendwie noch kleine und größere Lichtformer, die es alle noch gibt, Beauty Dish und so weiter und so fort. Nee, wisst ihr, was ihr noch braucht? In den allermeisten Fällen ein Stuhl.
Stimmt. Ganz trivial, stimmt.
Ich kann Empfehlungen aussprechen. Es gibt da große und kleine. Und ich würde immer einen empfehlen, den ihr schnell wegräumen könnt und schnell wieder hintun könnt. Also ein Sessel ist jetzt nicht so empfehlenswert. Dann ist ein Stuhl immer gut ohne Lehne, finde ich. Weil die Personen, die drauf sitzen, haben gleich eine gerade Haltung. Das finde ich persönlich immer ganz gut. Krummer geht immer. Und gut ist auch ein Stuhl, der quasi barhockerartig übrigens auch eine gewisse Höhe hat, ja, dass ihr auch als Fotografen nicht
höhenverstellbar, würde ich
genau,
sagen.
Genau, dass ihr nicht ganz so niedrig seid, weil ein normaler Stuhl ist sehr niedrig und wenn ihr dann auf Augenhöhe fotografieren wollt, müsst ihr euch immer bücken oder auf Knien rumrutschen. Also ruhig einen Barhocker mal probieren und dann mit einer Platte oben, die sich dreht. Dann könnt ihr nämlich sagen, hey, dreh dich auf dem Stuhl, dreh den Kopf, dreh die Schultern und du kannst so echt ganz gut Einfluss nehmen auf eine Pose und das Modell sitzt entspannt oder der Kunde. Und dazu, wenn ihr richtig geil seid, habt ihr noch einen zweiten Stuhl, wo man das Getränk draufstellen kann.
Ich tue den ersten Stuhl übersetzen mit einem Drehhocker. Also ein Drehhocker ist die beste, weil jedes Studio sollte es einen Drehhocker geben.
Drehhocker,
also
ja, drehen, stimmt, viel besser, ja.
Drehen zum Höhenverstellen, aber auch drehen, damit das Model sich eben ein bisschen frei auf dem Ding bewegen kann. Und die Vierteldrehung macht in der Höhe nichts aus.
Ja.
Genau. Also gebe ich dem Fabian uneingeschränkt recht, muss man haben im Studio. Ohne das kann man gar nicht fotografieren, das geht gar nicht.
Ich weiß gar nicht, warum ich die Punkte jetzt alle mitgeschrieben habe. Ach, ist egal.
Weiß ich nicht. Schauen wir mal, was daraus wird.
Haben wir schon mal 40 Minuten verplempert, Martin.
Ja,
na, verplempert. Ich hoffe, ihr da draußen konntet was damit anfangen. Wenn ihr Ergänzungen habt.
Das ist das Thema.
Ja, das ist natürlich, ist es sehr interessant. Das war auch ein sehr schöner Vorschlag hier. Da können wir könnten noch 20 Punkte weitermachen. Mehr davon, finde ich gut. Ich glaube, ja, ich habe auch eine Ahnung, von wem es kommt.
Stand in dem Fall jetzt leider nicht dabei, von wem das kam.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall.
Ja, okay, so. Wir haben ja, wenn du dich erinnerst, mal über die Top 3 unserer Objektive geredet.
Ja.
Wir haben über die Top 3 der Objektive geredet, die wir nicht haben.
Und jetzt kommt welche jetzt Top 3 der Objektive?
Nachdem jetzt natürlich Nikolaus bald ist und Weihnachten, haben wir jetzt noch eine passende Top 3 und die heißt Wunschzettel. Dabei sollten wir jetzt natürlich die Objektive vielleicht rauslassen.
Ja.
Oh Gott, also deswegen machen wir einfach mal nur eine Top 3 der Wunschzettel, die müssen wir nämlich auch mal abhaken. Und nachdem es bald Weihnachten ist, passt das ganz gut rein. Vielleicht mag uns der eine oder andere ja am Schluss dann was schicken. Haha.
Haha.
Haha. Genau. Schießen wir los.
Okay, was mir als erstes einfällt, so ein Gobo-Gelöt, ja, wie du das auch
so,
hast.
So ein Projektorvorsatz.
Projektionsvorsatz, Projektorvorsatz, wie auch immer der Scheiß heißt, mit so Schablonenartigkeit und dass ich den Fokus vom Licht einstellen kann. Ich glaube, es heißt Projektorvorsatz, ne? Das ist
irgendwie so in der Richtung, ja, genau.
Genau, das ist auf jeden Fall auf Top 3, auch wenn es vielleicht sogar auf Top 2 oder 1 ist. Mhm, das ist bei mir so. Bei dir?
Ja. Also bei mir auf der 3 ist, habe ich gestern gemerkt, bei dem Shooting, vorgestern, heute ist Montag, gestern, bei dem Shooting gemerkt, ich brauche für meinen, es passt jetzt zum Thema, Projektionsvorsatz, eine andere Linse. Und zwar, ich habe die 85er drin und ich bräuchte eine kürzere, weil ich habe in meinem Tageslichtbereich nicht genügend Platz nach hinten, um quasi weit genug zurückgehen zu können. Das heißt, ich brauche eine, ich glaube von Godox gibt es da eine 60er oder 55er oder irgendwie sowas, Millimeter, muss ich mal schauen.
Ja.
Ja, ist mein Top 3 auf dem Wunschzettel. Weiß ich jetzt schon, dass ich mir das zu Weihnachten selber erfüllen werde, diesen Wunsch. Steht aber auf jeden Fall drauf.
Ach, können wir nicht eine Top 5 machen? Mir fallen
aus. Oder machen wir eine Top 5, mir fällt auch einiges ein.
Ich habe eben ursprünglich gedacht, ach, ist voll schwer, ich bin eigentlich wunschlos glücklich, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, habe ich da noch einige Sachen auf meinem Wunschzettel,
die
ich gerne hätte.
Ja, man muss nicht immer die großen Sachen, es sind auch die kleinen Sachen, die Wünsche sind.
Es sind aber auch ein paar größere Sachen bei mir dabei.
Ach so, ja, okay, na, dann hau raus, komm, dann bist du wieder dran.
Zum Beispiel so eine Nebelmaschine. Oder so ein Handvernebler oder wie die Dinge heißen. Da gibt es ja ganz verschiedene Varianten. Wir haben auch mal eine diskutiert hier in der Folge mal. Ich brauche jetzt keine.
Microfocker hatten wir mal drüber geredet.
Microfocker, genau. Ich brauche hier keine. Ich brauche hier keine, die irgendwie so ein Fußballstadion mit Rauch füllen kann. Mhm. Ich brauche nur eine, die ein bisschen Stimmungsnebel macht, wo man geile Lichtstrahlen sieht und es gibt immer ein geiles Ambiente. Es gibt einige Fotografen, die wir beide auch ganz gut kennen, die da gerne mitarbeiten. Ja. Und das ist einfach, um so Stimmung zu schaffen, ist so eine Nebelmaschine einfach ultimativ geil. Deswegen auf Platz, weiß ich auch nicht was, auf jeden Fall die Nebelmaschine.
Ja, also bei mir auf Platz 2, jetzt ist mir gerade entfallen. bin ich jetzt bescheuert? Platz 2 auf Platz 4, weil mir gesagt, wir machen 5. Jetzt lag es mir gerade auf der Zunge. Was wollte ich jetzt sagen? Bin ich völlig bescheuert?
I don't know. Sonst sagt dein Top 1 direkt.
Kannst du ja, dann nehme ich was an. Dann nehme ich was an. Das sind ja noch
wird dir schon Sachen, gleich wieder einfallen.
Naja, ja, dann sage ich jetzt was anderes. Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Nein, was ich mir tatsächlich wünsche fürs Studio ist eine zweite Box, eine zweite Marshall-Box. Ich habe ja eine Marshall-Box quasi, die in die Einrichtung strahlt, weil ich habe zwei Teile im Studio und ich würde mir gerne noch so eine kleine dazu kaufen. Das heißt, Problem ist aber, ich müsste dann die eine austauschen, weil mittlerweile, also die ist nicht das aktuelle Modell, sondern das Vorgängermodell und die konnte noch kein Stereo, also wo das quasi auf beiden das Gleiche läuft. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das heißt, die müsste ich austauschen in dem Zuge. Aber ja, das wäre so, ja, genau sowas meine ich. Genau.
Das steht nämlich auch bei mir auf der Wunschliste, eine Marshall Kilburn 2. Richtig genau. Geile Teile.
Na, ich habe die Woburn im Studio stehen, die Hose. Aber die geht halt in die eine Richtung raus und zwischendurch ist die Wand. Und das Problem ist, wenn du das auf der einen Seite richtig ein bisschen laut hören willst, musst du so laut aufdrehen, dass die Nachbarn schon wieder tanzen können, mehr oder weniger. Bisschen unclever. Deswegen würde ich mir da gerne eine kaufen. Aber das Problem ist, wie gesagt, dass ich die mit der anderen gerne koppeln würde. Und das kann mein Modell noch nicht. Und ein bisschen blöd.
Wie schön, dann haben wir ja sogar einen gemeinsamen Top irgendwas.
Sieht so aus.
Okay, dann, was ich mir noch wünsche, ist ein Tiffenfilter oder so ein Mistfilter oder wie auch immer man das heißt. Nennen mag.
Ja.
Steht auch schon auf meiner Wishlist, aber ich bin immer noch zu knauserig, weil ich, das ist so nice to have, ich brauche das nicht wirklich, aber weißt du?
Ja, es ist ja ein Wunschzettel. Wenn es was ist, was ich brauche, dann steht es ja nicht auf Wunschzettel.
Steht es auf dem Einkaufszettel.
Genau, steht es auf dem Einkaufszettel. Dann muss ich mir es ja kaufen. Wunschzettel ist ja sowas so, naja, wäre nett. Genau.
Genau.
Genau. Also was bei mir als nächstes kommt, ist ein Bett. Ein neues Bett. Ich habe bei mir im Studio so ein IKEA-Bett stehen. Ich kann das Ding mittlerweile nicht mehr sehen. Ich hätte da gerne ein Bett ohne Gestell außenrum, also so ein Holzding. Am Ende werde ich mir das wahrscheinlich aus Paletten selber zusammenbauen müssen. Aber wäre natürlich schön, wenn man da was anderes hätte. Ja, das wird noch so mein Wunsch für die nächste Zeit im Studio sein, auf jeden Fall.
Mein nächster Platz ist ein bisschen langweilig, könnte man sagen, aber eine richtig schöne große neue Festplatte, eine externe. Ich bin jetzt an den Punkt gekommen, wo ich weiß, nächstes Jahr komme ich wieder mal an eine Grenze und dann geht wieder das wilde Verschieben los. Ne? Dass die größte Festplatte wird dann die, wo alles drauf ist und dann gibt es noch ein paar kleinere, wo dann andere Teile abgezweigt werden als neben Backup und keine Ahnung. Und das steht nächstes Jahr mal wieder an und da brauche ich eine neue, noch größere Festplatte. Ja, wie das halt immer so ist, ne?
Wie das halt immer so
ist. Ich bin froh, dass ich keine Videos mehr produziere, ganz ehrlich. Da hast du so einen Festplatten verbraucht, das ist Wahnsinn. Ja, genau. Hast du noch was?
Ich habe noch jede Menge, das
glaubst du alles gar nicht. Ja, ich bin gespannt.
Also, was ich gerne auch hätte, wäre eine Reinigungsfachkraft. Die einmal im Monat das Studio durchputzt. Ja, ganz ehrlich, das überlege ich mir schon die ganze Zeit, ob ich da jemanden beauftrage, weil das kostet halt doch Zeit und du hast das Zeug nicht und was weiß ich was. Ja, jetzt würde jeder sagen, geh doch in den Laden und kaufst dir. Ja, kann man alles machen. Mir fehlt aber einfach die Zeit am Ende.
Ja.
Da wirklich mal so richtig durchzuputzen und Staub zu wischen und so weiter. Und deswegen, bin ich noch die ganze Zeit am Überlegen.
Mhm.
Ist jetzt nicht das, was man sich unbedingt kaufen kann, aber ich bin am Überlegen.
Ja. Bevor ich zu meiner Top 1 komme, habe ich noch einen dazwischen. Kriegen wir es hin?
Ich könnte doch die Liste endlos weiterführen, deswegen wegen mir völlig egal.
Ach nee, komm, das ist auch langweilig. Okay, ich gehe gleich mal zu, ich gehe gleich mal zum schönen über. Und zwar so ein Beamer.
Ja.
So einen kleinen Handbeamer. Es gibt auch so Laserpointer, wo man irgendwie so ein bisschen Effekte mitmachen kann. Ich hätte gern einfach so einen kleinen Mini-Beamer, der muss jetzt keine 4K Blockbuster mir auf die Wand werfen können, sondern einfach nur so ein paar wirre Formen ins Gesicht. Das oder auf den Körper oder so, das fände ich ganz geil. Da hätte ich mal richtig Bock drauf und ich glaube, das ist auch erschwinglich. Ja, einfach irgendwas, was ich mir irgendwie einfach noch nicht besorgt habe. Was ich aber toll fände, mal damit rumzuspielen.
Ja.
Zusammen mit der Nebelmaschine, versteht sich.
Oder dem Projektorvorsatz.
Ja, oder alles zusammen. Oh.
Oder alles zusammen.
Mhm.
Genau. genau. Ich sage jetzt gar nicht, weil es ist egal. Also mein Wunschzettel wäre auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber mein Wunschzettel wäre jemand, der Interesse hätte, mit an das Studio reinzugehen, der aber so ein bisschen einen Hang zur Innendekoration hat.
Okay.
Also mir fehlt da einfach so ein bisschen das Händchen dafür, muss ich immer sagen. Ich bastel zwar gerne und baue mir das zusammen, was ich brauche, aber es wäre schon schön, jemand zu haben, der so ein bisschen ein Händchen dafür hat. Das wäre schon nice.
Und da kommt,
also falls sich da jemand berufen fühlt und in ein Studio rein möchte in Bayreuth, schreibt mich doch einfach mal an, vielleicht passt es ja.
Und da komme ich jetzt mit meiner Top 1, sehr, sehr passend um die Ecke. Und zwar suche ich ein Hörstudio.
Okay,
das wünsche ich mir zu Weihnachten.
Okay.
Was halt nicht in meinem Home ist, ja, sondern was halt wirklich irgendwo exklusiv steht. Gerne auch mit anderen vertrauenswürdigen, zuverlässigen, netten Menschen zusammen. Ja, ich habe nur leider keine Ahnung, wie man das am besten wo gestalten sollte und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ich bin sicher, unendlich viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Es gibt halt nur begrenzt viele Studios, in die ich mit rein könnte, wo ich mir das vorstellen kann, wo das menschlich auch passt und natürlich finanziell auch passt. Und keine Ahnung, wenn ihr im Raum Bielefeld was wisst oder Ideen habt oder wie auch immer, dann schreibt mich gerne an. Ich bin für jeden Vorschlag erstmal offen. Das fände ich wirklich geil, wenn man das ein bisschen auslagern könnte.
Ja.
Genau, das war so ein bisschen. Super, wie viele, gut, Top, dann, wie viele dann, Top-Dinger wir hier haben heute, ne?
Keine Ahnung. Dann schließe ich mal meine Wunschliste mit einem ganz klassischen Geschichte. Ich hätte zwar noch ein paar andere Punkte, aber ich mache jetzt mal den Schlusspunkt ganz klassisch mit der Canon EOS 6D, R6 Mark II.
Mit einer Kamera?
Ja, natürlich.
Canon EODO was, Mark II?
Nein, R6 Mark II. So. Ich brauche ja mal wieder, meine R hat langsam ein gewisses Alter, so dass ich die dann irgendwann mal ersetzen muss. Und ich brauche zwei Kameras.
Mhm.
Da komme ich für Hochzeiten und so weiter. Also ich möchte nicht mit einer Kamera auf eine Hochzeit gehen, auch wenn manche Leute das machen. Mhm. Dürfen gerne manche Leute machen, ich mache es nicht.
Mhm.
Und das heißt, ich brauche mal wieder eine zweite Kamera und ja, das wäre ein schönes Gerät dafür, definitiv.
Okay, dann komme ich noch um die Ecke und sage, ich hätte gern einen neuen Laptop und ich hätte auch gern so ein geiles Grafiktablet. Und ich hätte auch gern einen Monitor, einen professionellen, so ein, weißt du, so ein mit diesen
Blenden
drumherum, genau.
Die kannst du dir aus Pappe bauen.
Mann, ja klar, aber wie sieht denn das aus, wenn hier Kunden reinkommen und ich habe einen Schuhkarton in meinem Monitor? Ich bitte dich. Das ist so, geht's nicht hier.
Du musst es von deinem Nein.
Von der V-Flat meinst du, kann ich mir rumknicken dann oder
ja,
was?
Ja, ich wollte was anderes sagen. Nein, darf ich ja nicht, deswegen.
Alles nee, gut. Ja. Ich kann mir aber schon vorstellen, worauf du hinaus wolltest. Das spoilern wir ein andermal, liebe Leute. Ja. Ich freue mich über die tollen Vorschläge, die wir heute haben. Wir sind schon bei 53 Minuten wieder, aber es macht richtig Spaß. Eine Top 3 jagt die nächste Top 5 hier und dazwischen ja, noch tolle halt, Themenvorschläge.
Wir haben wirklich so viele Top 3, die da reingekommen sind in letzter Zeit, dass wir müssen einfach
mal
ein bisschen arbeiten.
Martin, kurz mal was anderes zwischendurch. Bist du eigentlich mittlerweile verifiziert bei Twitter? Hast du den blauen Haken gekauft?
Ja, bin ich bescheuert, ich zahle doch keine 8 Dollar im Monat.
Könnte man
also
das
noch,
überhaupt?
Noch muss man ja nicht zahlen. Nein, also ich weiß nicht, ob sie was geändert haben. Ich weiß, dass ich vor ein paar Monaten, Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, mal geschaut hatte, wie man zu so einem blauen Haken kommt bei Twitter. Und da musste man gewisse Kriterien erfüllen, die ich auf gar keinen Fall erfülle. Und ja, dann war das für mich erledigt.
Dann werde ich die wahrscheinlich auch nicht erfüllen.
Nein, definitiv nicht. Also da kann ich dir gleich sagen, die wirst du definitiv nicht erfüllen. Da hat Twitter nämlich ganz harte Regeln.
Okay.
Also das war so, wenn es sich jetzt nicht mittlerweile geändert hat. Ne? Weil wenn jetzt ein Elon dafür $8 will, ist ja die Frage, ob er dann vielleicht jeden, ob sich dann nicht wirklich jeder verifizieren kann.
Tja.
Oder ob es dann wieder zwei Arten von Haken gibt.
Ja,
ne?
Gibt
den
es blauen ja jetzt
Haken
schon.
Für die Verifizierten
gibt's
und
schon.
Den gibt es jetzt schon?
Ja, es gibt einen grauen Badge sozusagen, da steht drin Official.
Okay.
Und dann gibt es den blauen Haken.
Ja, dann ist das, der dann verifiziert. Ist das schon. Dann ist es schon genau das, ne? Also verifiziert oder halt eine genau offizielle Seite einer Marke oder wie auch immer. Dann sind wir ja schon wieder in der Zweiklassengesellschaft.
Genau.
Alles gut. Ja. Genau. Nö. Aber wie gesagt, ich habe da Twitter momentan, macht mir auch nicht mehr so viel Spaß, nachdem ich da jetzt mittlerweile auch geshadowbanned bin. Geht da auch nicht mehr so viel. Ja, von daher.
Gut. Okay.
Momentan ist es bei mir alles sehr ruhig eigentlich. Okay, ich würde sagen, wir machen, was machen wir, willst du noch eine Top 3 oder willst du lieber ein Thema? Also wir machen eine kurze Runde Overrated, Underrated, würde ich sagen.
Ist heute mein Geburtstag, Martin. Ja, kannst du genau. Jetzt einfach noch ganz normal das Thema besprechen.
Nee, wir haben so viele Sachen, wir machen ein Overrated, Underrated, würde ich sagen.
Okay, ich freue mich. Also, das gefällt mir jetzt schon richtig gut, die Folge. Ich glaube, die höre ich mir nochmal an morgen.
Dann ist gut.
Ich mag diese Listen selber total gerne.
Also, overrated, underrated. Integrierter Blitz. Also auf der Kamera. Integriert.
Underrated. Wenn du ihn
overrated.
Nicht, overrated. Overrated, Martin. Wenn du ihn einmal nicht hast, aber ihn brauchst, dann willst du nie mehr overrated sagen.
Ich habe den noch nie gebraucht.
Ja, aber wenn du ihn brauchst, hast du ihn.
Ja, ich
er stört
ihn
ja
gebraucht.
Nicht. Klappst du rein, fertig. Wo ist das Ding, wenn du ihn hast? Nimmt dir keinen Platz weg und nix.
Ja, ich habe keinen Blitzshooter oben drauf, dann das stört mich.
Ja, gut.
Also ich habe lieber einen Blitzschuh wie einen integrierten Blitz.
Naja, es hängt auf die, ja, es kommt auf die Kamera an. Ja. Gut, hast recht. Trotzdem, ich bleib bei underrated.
Ich bleib bei overrated. Das ist der Kontrastraum. Wir dürfen doch mal kontrastig
ja,
sein.
Ja, ist ja okay.
Pay-Modelle.
Overrated.
Interessant, ne?
Ja, einfach, weil ich persönlich aber auch irgendwie nie das, ich bin da nicht so drauf angewiesen, weißt du? Also ich buche keine Modelle selber und ich weiß schon, dass die natürlich, ich meine, gut, nur weil sie Geld nehmen, heißt es nicht, dass sie besser sind. Das ist wie mit Fotografen auch. Ne? Ja. So, deswegen,
ja.
Ich glaube, wenn es um Schönheit geht und Ästhetik und keine Ahnung, dann ist einfach gutes Teamwork entscheidend und Ausstrahlung und
Ich bin trotzdem zwiegespalten, weil ich glaube, ja, dass gerade für Anfänger ein gutes Pay-Modell viel bringen kann. Aber ist es, wie du schon sagst, nur weil ein Model Geld dafür nimmt, heißt es ja noch lange nicht, dass es besser ist oder ähnliches.
Ja.
Also ich würde jetzt auch momentan zu overrated tendieren.
Weil wenn du ein richtig geiler Fotograf bist, der weiß, was er will und der dem Modell gute Anweisungen gibt und der eine klare Vision hat von dem Bild und der quasi sich das alles komplett selber komponiert, sodass das Modell, sagen wir mal, im härtesten aller Fälle überhaupt nichts mehr von sich einbringen muss, außer den Körper, das Aussehen und das natürlich umsetzen zu können, was der Fotograf sich wünscht, was sicherlich manchmal auch gar nicht so einfach ist. Naja, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Okay.
Alles gut. Ja.
Trotzdem Grüße an alle Pay-Models da draußen.
Ja,
ihr habt schon eure Daseinsberechtigung ohne Frage. So ist es überhaupt nicht. Echt nicht.
Nee. Und ich zahle Modelle ja auch bei Workshops. Ne? Also ich habe ja Pay-Models. So ist es nicht. Bei Workshops bezahle ich ja.
Ich würde auch bei manchen Pay-Fotografen auch sagen, overrated. Ja, klar.
Egal. Viele Megapixel.
Overrated.
Komplett overrated. Definitiv. Reels.
Overrated.
Ja, komplett overrated. Also nur, leider dank Instagram muss man es machen, aber komplett overrated.
Leider,
also
ja,
sehe ich
ja,
auch so. So, und jetzt kommt unser spezieller Tipp. Make-up-Artist:innen.
Underrated.
Bin ich genauso zwiegespalten wie bei Pay-Models. Also ich glaube auch, dass sie underrated sind, wenn es um ein gutes Bild geht, aber ich habe trotzdem keine.
Ich sag mal, wenn du, ich sag mal so, wenn du, es ist beim, ich habe auch keine, ja, aber ja. Ich bin halt sehr nah dran am Gesicht und man sieht das Make-up wirklich manchmal dann auch, ne? Und schlechtes Make-up, das macht mehr Retusche als kein Make-up manchmal.
Ja.
Und
ja, ich bin.
Weißt du, und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Und wenn du halt ein sehr, sehr gut geschminktes Modell hast, dann hast du halt auch weniger Arbeit im Nachhinein. Und im Idealfall ist das Make-up jetzt auch nicht so mega sichtbar. Man kann es auch absprechen, alles mit der Visagistin oder wem auch immer. Alleine, dass die Haut mal einmal sauber gemacht vorher, alleine, das ist schon viel wert und so. Und das ist, manche Modelle können das halt nicht. Und ist auch in Ordnung. Ist ja nicht jeder zum Make-up-Artist geboren. Also wäre ich auch nicht. Wenn ich jetzt toll aussehen würde und modeln könnte, hätte ich es ja nicht, dass ich jetzt Make-up machen kann auf einmal, ne? Also ganz ehrlich. Deswegen, ich habe mich immer gefreut, wenn, das Modell vorher kurz bei einer Visagistin vorbeigeschnuppert ist und das war für so einfach für ein Tages-Make-up oder so. Allein das ist schon super, ja. Also ich würde sagen, underrated.
Okay. So, dann haben wir jetzt eine Stunde voll und jetzt haben wir noch zwei Themen, die wir uns das letzte Mal aufgespart haben. Hast du dich vorbereitet?
Jein.
Jein, okay.
Auch du meinst auf die verbotenen?
Ja, zum die, einen die verbotenen
Workflow-Schritte. Da bin ich vorbereitet.
Okay, und zum anderen die Top 3 der
hässlichsten Kameras.
Genau. Das waren nicht die zwei Themen, die wir das letzte Mal geschoben haben, weil wir gesagt haben, müssen wir uns da vorbereiten.
Mit den Top 3 hässlichen Kameras bin ich mittelmäßig vorbereitet, muss ich sagen.
Na okay, dann fangen wir mal mit dem mittelmäßig Vorbereiteten an, würde ich sagen.
Nein, wir fangen mit dem gut Vorbereiteten an.
Mit dem gut Vorbereiteten, na, dann müssen wir mit den verbotenen Workflow.
Das Thema liegt auch schon viel länger auf der hohen Kante, Martin.
Nee, das hast du das letzte Mal erst eingekippt.
Genau wie die Top 3 der hässlichen Kameras, nur weiter, stimmt, vor, ja, nur weiter vorne in der Folge.
Ja, das ist richtig, ja. Aber egal, okay.
Na gut, okay. Soll ich mal den Anfang machen?
Ja, machen wir den Anfang.
Okay, ich bin gespannt. Okay, also was ich finde, was gar nicht geht, ist das Color Grading vor der Beauty-Retusche machen.
Das Color Grading vor der Beauty-Retusche? Nee.
Genau.
Ja, bin ich bei dir.
Soll ich auch erklären, warum, oder lassen wir das einfach offen?
Nee, wäre schon vielleicht schon hilfreich. Warum.
Okay, genau.
Also würde ich jetzt schon, ja.
Ja, also Color Grading darunter, also was man dann ja auch eigentlich immer oder sehr häufig macht, ist, dass ihr zum Beispiel die dunklen Teile im Bild so ein bisschen einfärbt und die hellen Teile im Bild so ein bisschen einfärbt oder anders einfärbt. Und das Problem ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr, sagen wir mal, einen Augenring habt, der ein bisschen dunkler ist. Und der kriegt eine schöne bläuliche Färbung, weil ihr die Schatten im Bild schön kalt machen wollt. Und dann geht ihr aber danach her und sagt, ja, jetzt will ich mir den Augenring wegmachen. Und dann geht ihr hin und macht da die Pixel ein bisschen heller. Was dann passiert ist, dass ihr auf einmal, ja, hellblaue Augenringe habt und dass einfach die Farbe nicht mehr passt. Ja, und deswegen würde es sich erst empfehlen, erst den Augenring heller zu machen. Und dann das Color Grading. Dann gehört der Augenring nämlich nicht mehr zu den dunklen Bildbereichen und würde dann nicht mehr blau eingefärbt werden. So ungefähr. Ich hoffe, ich habe das anschaulich erklärt.
Ich habe es zumindest verstanden.
Ist jedenfalls was, wenn man es, das ist halt, also das sieht man irgendwie und da muss man wieder mit den Farben hin und her pfuschen. Das ist nicht so gut. Das ist einer von meinen Top 3s. Mhm.
Ja, ich habe es jedenfalls verstanden. Ja,
gut.
Definitiv. Gut. Okay. Ich sag mal Frequenztrennung.
Also einfach so komplett als verbotene.
Nein, die Frequenztrennung an sich ist natürlich nicht verboten, aber was verboten ist, ist das, was viele machen. Ich mache jetzt mal Frequenztrennung und lasse danach den Ding auf 100% und also die Deckkraft und bügel das mal einfach drüber. Das gehört definitiv verboten.
Mhm. Okay.
Die Frequenztrennung an sich kann sehr sinnvoll sein, aber falsch eingesetzt gehört sie verboten.
Ja, falsch eingesetzt, ja. Gut, das trifft natürlich auf viele Sachen zu, aber okay.
Ja, das trifft auf viele Sachen zu, aber gerade bei der Frequenztrennung, das ist halt so eine beliebte Sache. Auch ich mache ein bisschen Frequenztrennung und mache schön auf der Ebene Matschepampe, dann ist die Haut schön weich und ja, gut, die hat aber auch keine Poren mehr und keine Struktur mehr und weißt du, ne? Also, nee.
Okay, alles klar. Dann kommt jetzt meine Top 2. Ich muss kurz überlegen, welches von beiden mein Top 2 ist und welches mein Top 1. Ja, es geht. Okay, alles klar. Mein Top 2 ist Schärfen vor der Beauty-Retusche. Ja, also was ich und viele andere sicherlich ja auch ganz gerne mal machen, ist, dass man halt so bestimmte Bildbereiche nochmal ein bisschen nachschärft. Und auch da empfiehlt es sich, erstmal die Bearbeitung zu machen, der Haut und der Makel und so weiter und so fort, und dann zu schärfen, weil ansonsten schärft ihr euch die Makel rein. Also jetzt mal blöd gesagt, übers RAW Klarheit 50 drauf und dann die Beauty-Retusche anfangen, ist halt irgendwie die falsche Reihenfolge.
Ja, definitiv.
Genau.
Wobei ich durchaus Menschen kenne, die eine gewisse, eine kleine Schärfung am Anfang machen, also eine ganz kleine Schärfung am Anfang machen, dann retuschieren und danach nochmal nachschärfen. Also am Ende, wenn das Bild fertig ist. Mhm. Kenne ich auch durchaus. Bin ich aber auch, ich sage auch, nein, schärfen kommt am Schluss und nicht am Anfang. Mhm. Aber gut. Also, mein Punkt 2 ist der verbotenen Workflow-Schritte. Also verboten ist halt immer hart, ne? Es ist alles erlaubt, was gefällt vom Prinzip her. Deswegen nimmt es nicht zu ernst. Aber mein Verboten wäre die Vignettierung-Funktion von Lightroom. Warum?
Spannend. Aber ist auch, okay. Mhm.
Warum? Naja, weil ihr im Endeffekt dem Bild damit eine Vignette verleiht, das ist richtig, aber diese Vignette passt halt seltenst zum Bild. Nehmt doch lieber den Radialfilter. Damit habt ihr viel bessere Möglichkeit, das Motiv in Szene zu setzen. Ihr könnt die Vignette in Anführungszeichen so setzen, wie das Bild es benötigt. Ihr könnt das Motiv hervorheben oder Teile abdunkeln, einfach durch ein anderes setzen. Meine Empfehlung, deswegen sage ich, die Vignettierungsfunktion von Lightroom ist verboten. Ist natürlich etwas übertrieben, ne? Aber man muss ja ein bisschen polarisieren.
Finde ich einen total spannenden Punkt, ja. Und während du einfach eher so eine bestimmte Funktion sagst und sagst, das ist ein verbotener Workflow-Schritt, finde ich ganz spannend. Bei mir ist es eher so eine Reihenfolgensache, die ich verboten finde. So, da hatte ich jetzt bei meinen ersten zwei. Das ist ganz nett, wie wir es interpretieren. Ist aber, es gibt kein falsch und kein richtig.
Das gibt es sowieso nicht in der Bildbearbeitung, ne? Es gibt am Schluss nur, was gefällt. Also ja. Deswegen, da muss man sich ganz klar drüber sein.
Ja, ja. Mein Top 1 ist eigentlich klar. Ich meine, wenn ihr es hört, werdet ihr sagen, ja, ist doch logisch. Aber, und zwar, erst exportieren, dann bearbeiten.
Oh Gott, jetzt muss ich drüber nachdenken. Erst exportieren, dann bearbeiten.
Hast du es?
Nee. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Entschuldigung. Erst exportieren, dann bearbeiten?
Ja, also ich meine, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wenn du zum Beispiel ein Bild bearbeitest, du machst es fertig, bla bla bla, dann speicherst du es dir als JPEG und dann, keine Ahnung, fällt dir noch was auf und dann gehst du nochmal in das JPEG rein und nimmst da nochmal das Haar weg oder so. Weißt du, was ich meine?
Das mache ich ja nicht, würde ich ja immer im RAW machen.
Ja, natürlich, aber deswegen ist es ja auch verboten, weil man pfuscht im Grunde nochmal nicht in der exportierten Datei drin rum, auch wenn man das könnte. Nur mal angenommen, du hast einen kleinen schwarzen Mitesser mitten auf der Nasenspitze. Ja, du hast das Bild schon exportiert, du hast es dir schon, weiß ich auch nicht, auf deinem Endgerät, wo du dann mit Instagram arbeitest oder weiß der Teufel was und sagst, oh Mann, eigentlich das perfekte Bild, aber dieser eine Mitesser, warum habe ich den jetzt übersehen? Oh, ist doch voll nervig. Gehst in dein Handy rein, auch so ein verbotener Workflow-Schritt, Handybearbeitung, ja. Gehst in dein Handy rein, ins Foto-Edit und machst dann mit einem kleinen Stipp nochmal den Mitesser weg, ja. Das Ding ist, das ist ja, im Grunde ist es ja gar nicht so ultra dramatisch, ja. Was halt blöd ist, ist, dass ihr dann das fertige Bild halt nur an dieser einen Stelle habt und immer sozusagen das Original ist dann nie fertig. Ja, das heißt, wenn dann irgendwann mal Martin Hirsch zu euch kommt und sagt, ich will das Bild fürs Exposed-Magazin haben, dann müsst ihr euch erstmal dran erinnern, ach ja, stimmt, ja, oder dann seht ihr nämlich, hä, warum sieht mein, oder ihr macht das JPEG nochmal ein bisschen heller, weil es vielleicht doch ein bisschen dunkel wirkt auf dem Handy oder sowas, ja, wenn ihr es euch dann zuschickt, so. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, das geht absolut nicht, dann macht euch die Mühe, geht nochmal in eine Photoshop-Datei rein, macht nochmal Lightroom auf, nehmt da eure Erinnerung vor, exportiert es nochmal, ja, dann kriegt ihr einfach das Chaos am Ende. Und das ist nur die einfachste aller blöden Folgen, die es haben kann. Genau, das ist mein Top 1. Export vor Bearbeitung.
Ja, ist ja, ja, vollkommen richtig. Ja.
Jo.
Ja, meins geht eigentlich fast ein bisschen in die gleiche Richtung. Mir passiert öfters mal ein Fehler. Okay. Also der passiert mir ganz gerne mal. Mhm. Und dann muss ich danach fluchen und bin ein Depp. Wenn ihr in Lightroom arbeitet, das ist jetzt eine Lightroom-Photoshop-Geschichte. Wenn ihr in Lightroom und Photoshop arbeitet, ist es verboten, in meinen Augen, bevor ihr ein Bild in Photoshop retuschiert, an diesem Bild etwas zu machen, es sei denn, es geht um Grundlegendes. Also zum Beispiel aufhellen, Lichter, Tiefen machen oder ähnliches. Aber keine Schwarz-Weiß-Umwandlungen vorher, keine Sachen, die sich auf die Farben auswirken oder ähnliches. Das kommt im Anschluss. Also mir passiert es nämlich relativ häufig, dass ich Bilder, wo ich weiß, die werden schwarz-weiß, dass ich die vorher in schwarz-weiß umwandle, weil ich ja beim Aussuchen schon, also ich möchte sie beim Aussuchen in schwarz-weiß haben. Also was mache ich? Ich knall ein Preset drüber über die ganze gesamte Serie. So, und jetzt suche ich aus. So, und jetzt passiert es, jetzt habe ich noch 5 Bilder übrig, ne, und die möchte ich bearbeiten. Jetzt drücke ich auf rechts, bearbeiten in Photoshop. Und dann habe ich das Ding plötzlich in schwarz-weiß in Photoshop. So, dann fange ich das Bearbeiten an, arbeite eine Stunde am Bild und denke mir dann, du kleines Arschloch, bist voll ein Vollidiot, du hast es gerade in schwarz-weiß bearbeitet. Ja. Sowas macht man bitte auf dem Original in Farbe. Die Umwandlung in schwarz-weiß erfolgt am Schluss. Warum ist das so? Wenn ihr in dem Bild Farbe habt, könnt ihr erstens Farben gezielt ansprechen. Zweitens ist der Look ein ganz anderer. Das heißt, ihr könnt auch mit dem Weißabgleich noch ganz anders spielen, danach wieder in Lightroom oder Ähnlichem, wo ihr halt euren Farblook macht, als in einem Schwarz-Weiß-Bild. Deswegen lasst es einfach. Und das nächste ist, ihr wisst nie, ob es das Bild nicht vielleicht doch auch irgendwann mal in Farbe geben sollte. Ich weiß, jetzt kommen die Künstler wieder ums Eck. Man muss sich doch entscheiden. Nein, muss man nicht. Zwar Punkt.
Ist auf jeden Fall also, blöd, wenn man sich anders entscheidet auf dem Weg.
Wenn man sich anders entschieden hat, ist es vorbei. So, es sei denn, man hebt sich das RAW auf und fängt dann halt mit dem RAW wieder von vorne an. Aber dann ist halt auch die Retusche und alles weg. Nein, also lasst es. Deswegen sage ich bewusst, für mich ist es ein verbotener Workflow-Schritt. Und ich mache den Fehler, mir passiert jetzt trotzdem ab und zu mal. Aber ja. Und dann ärgere ich mich immer wieder selber und denke mir, wie bescheuert kann man eigentlich sein?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal auch einfach hardcore-radikal und mache es absichtlich so, weil dann die Bearbeitung wirklich schneller geht.
Ja, die Bearbeitung geht schneller.
Man muss sich halt echt nur um Licht und Dunkel kümmern und.
Ja, das kommt halt davon, was man machen möchte. Ganz klar.
Genau. Okay. Das war auch eine schöne Top 3.
Ja, so.
Wir können die Sendung Top 3 machen. Wenn wir am Ende noch die Top 3 unserer Lieblings-Top 3 von heute.
Na, dann wäre es ja Top 3 zum Quadrat.
Ja, oder Top 3-ception. Okay, alles klar.
Top 3 Square Root.
Haben wir noch.
Ja, die Top 3 der hässlichsten Kameras. Jetzt bin ich ja gespannt.
Genau, also Martin,
ich fange mal an.
Ja, warte. Ich muss kurz was davor sagen. Sind das jetzt alles Kameras, die du so im Kopf hattest und schon kanntest? Oder hast du auch ein bisschen recherchiert?
Nein, ich kannte sie tatsächlich.
Okay, weil ich muss von mir sagen, ich kenne jetzt nicht 500 Kameramodelle im Kopf und ich finde, ein bisschen spektakulär darf es auch schon sein. Also ich kann sagen, ich habe ein bisschen recherchiert.
Ja, ist ja okay. Ich hatte sie im Kopf. Ist ja schön, dass du spekulierst. Ist doch alles gut. So, ich fange mal an.
Okay.
Ich fange mal ganz, also du musst natürlich nebenbei ein bisschen googeln, weil du wirst sie nicht kennen. Okay.
Also, ich schicke dir auch gleich Links.
Ich fange mal an mit der Kiev 60.
Wie wird das geschrieben?
Wie man Kiev die Stadt schreibt. Kiev 60. Das ist eine Kamera, wie der Name schon sagt, kannst du dir denken, wo die herstammt und so schaut sie auch aus. Also das Ding ist quadratisch praktisch gut, kannst du vergleichen mit einem russischen Panzer.
Kommt, aber wenn es Kiew heißt, wohl eher aus der Ukraine.
Ja, oder, also, naja, damals war das russisch alles. Also,
ja, okay, wo ja, stimmt, okay, ist, wow, touché, ja, genau.
Also das Ding kannst du echt vergleichen mit so einem russischen Panzer oder irgendwie so in der Richtung. Das Ding ist einfach nur hässlich.
Ich würde sagen, es ist also, eine Mischung aus einem Olympus und einem Legostein.
Also egal. Fakt ist, die wurde mir, ich kenne sie deswegen, weil mir wurde sie auf Usedom empfohlen. Also ich war ja mal auf Usedom beim Jornsi, beim Andreas. Und da sind relativ viele Analogfotografen und da sind wir irgendwie auf analoge Kameras gekommen. Und da meinte so einer, naja, dann hol dir jetzt auch so eine Kiev 60, die kriegst du für ein Apfel und ein Ei. Und dann habe ich eben ins Internet geschaut, habe mir das Ding angeschaut und gedacht, ja, ich weiß, warum ich die für ein Apfel und ein Ei krieg. Die willst du ja nicht in die Hand nehmen.
Auf jeden Fall.
Ja, also ja, genau. Also mag gute Bilder machen, aber die spricht meinen Nerv, also meinen Sinn für Schönheit überhaupt nicht an. Drücken wir es mal so aus. Genau.
Ich komme die ist doch ein bisschen hässlicher noch. Okay, ich schicke dir mal den Link. Ich musste mich über die Reihenfolge kurz mal klar machen.
Du schickst mir den Link.
Ich schicke den Link zu der Kamera, kannst du direkt mal draufschauen. Und zwar ist es eine von diesen Kameras, die, ja, ich hätte fast gesagt, so irgendwie in den 90ern kommen, ist aber gar nicht, kam Anfang.
Oh mein Gott, was ist das denn?
Anfang des 21. Jahrhunderts. Und zwar handelt es sich um die Nikon Coolpix S4. Und das ist einfach dieser Wahnsinn, wo wieder mal ein Produkt von denen, wo man sagt, ja, da wollte jemand das Rad neu erfinden und das Design mal komplett auf den Kopf stellen.
Scheiße. Was ist das denn?
Ja.
Die kannte ich überhaupt nicht.
Das ist so eine, ich würde sagen, das Klappdisplay, die unter den, nee, nicht das Klappdisplay, aber kennst du diese Aufklapp-Handys? Ich würde sagen, das ist das Kamera-Äquivalent dazu. Ja, also so eine Kamera, die du in der Mitte quasi drehen kannst.
Wo das kennst du den Film Wall-E? Kennst du den Film Wall-E?
Wall-E.
Wall-E, ja.
Ja, klar.
Ja, wenn ich mir die anschaue, das schaut aus wie die eine Hälfte von dem.
Ja, das stimmt so ein bisschen.
Wenn es aufgeklappt ist. Ja. Also ja, nee, schrecklich. Also ja, okay.
Ja, das vor allen Dingen auch, das muss man halt dazu sagen, schönes silbernes Plastikgehäuse.
Ja, ein Traum.
Genau.
Also ein absoluter Traum, ja.
Genau. Ist 2000, genau, wann ist der erschienen? Irgendwie 2000, end of this month. Okay, also so 2005 erschienen. 10-mal optischer Zoom. Na, ich kann. Wollte gerade versuchen, hier ein bisschen was Technisches zu sagen, aber das ist auch bei dieser Optik komplett egal, was die kann. Okay, das ist mein Top 3. Nikon Coolpix S4 und davon gibt es so einige von diesen ganzen Drecksspielzeug-Dingern da.
Mhm. Ja, ist gut.
Okay. Next.
Also mein Next ist eine Minolta Riva Zoom 105i.
Minolta Riva Zoom 105i. Sehr, sehr spezifisch. Ja, oh, ich habe da ein ähnliches Modell gleich auch noch. Die sieht also auch mit diesem ausgefahrenen Objektiv so sensationell scheiße aus.
Ja, genau.
Oh Gottes Willen.
Das Ding ist einfach nur hässlich. Also anders kann man es nicht definieren. Das Ding ist einfach nur hässlich. Und ja, also man muss, schaut es euch selber an, man muss nicht viel dazu sagen. Das Ding heißt Minolta Riva Zoom 105i. Schaut es euch an und denkt euch euren Teil. Der Designer von dem Ding hat auf jeden Fall keinen Red Dot Award oder sonstiges gewonnen.
Nee, da vorne dran ist ein 35 bis 105 mm Zoom-Objektiv. Ja.
Ja, genau. Mehr muss man dazu nicht
und
sagen.
Und hat auch einen eingebauten Blitz.
Ja, das stimmt.
Das ist so eine, da ist der Body quasi, als würde man die auf den Rücken legen. Die ist so ganz schmal, also von der Höhe her. Das ist ganz eine ganz flache Kamera, dafür ein bisschen breiter. So als würde man, hätte man die Achse gedreht. Ganz schräg auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Also das Ding schaut aus wie aus einem schlechten Science-Fiction-Film irgendwie. So, keine Ahnung. Ich meine, also irgendwie ganz, ganz ominös. Ja. Okay. Du darfst wieder.
Okay, alles klar. Warte mal. Ich muss den Tab hier nochmal kurz. Na. Wo ist es denn jetzt hin hier? Ach hier. Quatsch. Ich hatte ihn ja längst auf. Genau. Ich finde den Namen total geil von meinem Top 2. Und zwar ist das die Konica Airborg. Warte, ich zeig dir, schickst dir mal zu.
Konica Airborg.
Genau, wie Borg von.
Oh, die ist ja geil. Die ist ja cool.
Und die hat im Grunde, wenn das Objektiv ausfährt, sieht es so aus wie bei der Minolta, die du mir eben gesagt hast. Dann kommt das lange schwarzes Objektiv. Scheiß Ding da vorne raus.
Also die ist ja mal richtig hässlich. Halleluja. Wer lässt sich denn sowas einfallen?
Die ist von 1991.
Und echt? Ich hätte jetzt auf die 60er Jahre oder so geschätzt oder so.
Genau. Hier steht auf der Seite, auf der ich gerade bin, it has become known colloquially the Darth Vader Camera, weil es so ein bisschen ähnlich aussieht. Ich finde, es sieht aber auch ein bisschen aus wie Judge Dredd. Kennst du den noch?
Genau, Judge Dredd haut er dahin, ja, genau.
Ich glaube, der Film war da aber noch nicht draußen, als die Kamera rauskam. Ansonsten wäre der Vergleich wesentlich passender gewesen.
Also die ist aber wirklich mal so richtig hässlich. Halleluja.
Was ich geil finde ist, die hat
einen Joystick hinten dran.
Die hat auch ein LCD-Panel und die hat Multiple Exposure-Möglichkeiten. Mehrfachbelichtungsmöglichkeiten. Das finde ich, ja, und die hat obendrauf auch
diese Knöpfe dahinter sind ja Wahnsinn.
Obendrauf so eine Art, ich sage jetzt mal vorsichtig, eine Art Display. Genau, auf jeden
also
Fall.
Das Ding ist krass.
Spannendes, muss ich mal ehrlich sagen. Spannendes Modell. Konica Airborg.
Nein, AI-Borg, nicht Airborg.
AI-Borg. Okay, genau, AI-Borg. Das ist noch viel schlimmer eigentlich.
Das kann ich überhaupt genau. Ja, okay. Borg. Hat das irgendwas mit Borgs zu tun? Von Raumschiff Enterprise? Nee, ne?
Könnte man halt, weiß es nicht. Könnte man halt denken, ne?
Es ist auf jeden Fall. Boah. Darth Vader Kamera. Gut. Okay, also mein nächstes Modell ist noch gar nicht so alt. Mhm. Und jetzt werden mich gleich viele hassen. Aber das war einer der Gründe, warum ich mit dieser Marke noch nie warm geworden bin. Und zwar ist das die Sony Alpha 99.
Warte, ich find's geil, dass eine Sony dabei ist. Ich bin ganz ehrlich.
Das Ding ist einfach für mich der Inbegriff einer hässlichen Spielreflex.
Sieht für mich aus wie eine Canon.
Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt
nein,
nicht.
Tut's auch nicht.
Das Ding, also
oh, die ist wirklich sensationell. Vor allem geil ist, die ist halt so knubbelig. Die ja, sieht aus wie so ein verwarzter Kopf.
Ja, genau. Ne? Ja, genau. Also das Ding ist einfach, keine Ahnung, egal aus welcher Richtung man es betrachtet, das Ding ist hässlich.
Boah, also, ja, die sieht auch aus wie so ein, sieht auch so richtig spielzeugmäßig aus, ne?
Ja, auch dieser, selbst der Joystick dahinter, du musst dir den mal anschauen, der wirkt wie so, weiß ich nicht, aus dem Überraschungsei ausgepult gerade. Also, das ganze Ding wirkt, weiß ich nicht.
Das wirkt auch so, als würde das dir schnell mal Knopf abbrechen, ne?
Ja, genau. Und also wie gesagt, das war ein Bekannter von mir hatte die und ich habe die das erste Mal gesehen und wäre fast ein Lachen ausgebrochen. Und ja, also ich finde die einfach, das ist die unästhetischste DSLR, die ich glaube ich, also die ich persönlich kennengelernt habe. Es mag noch andere Modelle geben, bestimmt, aber ich finde die einfach hässlich. Anders kann ich es nicht ausdrücken.
Ja, die ist so, ja. Uah.
Ja, genau. So,
aber ich finde, ja, genau. leider, muss man halt wirklich sagen, haben halt viele Kameras immer noch ein ähnliches Design. In den Grundzügen her. Die Sonys nicht, ehrlich gesagt. Die Sonys haben sich viel mehr Richtung Zigarettenschachtel entwickelt. Viel mehr so ein klareres Design eigentlich. Aber ich sage jetzt echt mal, sorry, Hand aufs Herz, Canon, Nikon, die haben immer noch so klobige, dicke, runde Dinger irgendwie, finde ich häufig. Gut, die Nikon Z6, Z7 und so, die sind halt auch schon wieder ein bisschen kantiger und ich mag dieses Kantige eigentlich, muss ich sagen. Ich bin mehr so der Stealth-Bomber-Typ, was Kameradesign angeht.
Wie gesagt, am Ende ist es alles Geschmackssache.
Natürlich, klar.
Ich finde die Canons weitaus ästhetischer, aber am Ende ist es immer Geschmackssache, so ein Stück weit, aber du hast schon recht, von der Grundform her sind die meisten Spiegelreflexkameras schauen ähnlich aus und jetzt die Spiegellosen, die haben sich jetzt gerade bei Sony oder bei Fuji oder bei Nikon auch so ein bisschen mehr ins Eckigere bewegt, während Canon da etwas mehr auf dem alten Design bleibt, was ich persönlich bevorzuge, sage ich ehrlich, aber weil ich es einfach handlicher finde oder weil es halt besser in der Hand liegt, aber am Ende ist es Geschmackssache. Mhm. Aber die Sony ist auf jeden Fall so oder so schrecklich.
Auf jeden Fall.
Ja, die hatten ja die A77 und so und die war zumindest noch ein bisschen schön. Mhm. Weißt du, mein, also die war noch einen Tick schöner, aber diese A99, die schaut aus, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die ist einfach hässlich.
Ja. Das ist. Okay, ich habe gerade gesehen, dass es von meiner Top 1 wirklich noch verschiedene Varianten gibt. Und
echt?
Wahnsinn. Und jetzt möchte ich dir dann doch von der zwei Varianten schicken, aber erstmal schicke ich dir jetzt die eine Variante, die noch ein bisschen beschissener aussieht, finde ich, als die erste. Und zwar, der Link verrät schon alles, Sowjetcams, ja, aber ich hau's trotzdem mal raus. Und zwar ist das,
was ist das denn?
Das ist auch ein bisschen, das ist die Zenit Fotosniper und du hast jetzt nochmal ein leicht anderes Modell, das ist die P0, 105. Und ich sag ganz ehrlich, das ist so ein bisschen wie mit Waffen. Die einen Leute sind total die Narren und stehen drauf und für die ist das das Geilste der Welt und die anderen finden das eher hässlich. Und dieses schöne Ding ist eine Mischung aus Kamera und Waffe. Ihr habt quasi so eine Art Pistolen- oder Gewehrgriff und obendrauf ist eine Kamera mit einem unendlich langen Objektiv. Und ja, die wurde in der Tat erstmal auch für militärische Zwecke erfunden oder produziert sozusagen und ist dann später eben auch für ja Amateure und Paparazzis und so weiter verfügbar gemacht worden. Und die sieht halt so, ich finde, dermaßen scheiße aus, weil ich auch echt nicht so der Mega-Waffen-Fan bin. Und es ist einfach, warum? Hat die einen Rückstoß? Wofür brauche ich so ein Schulterding? Ergibt das irgendeinen Sinn für die?
Nee, also für mich ergibt das ja vielleicht den Sinn, dass man das Tätigste dann ruhiger hält.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Weil man kann sie an die Schulter anlehnen, jetzt gerade im Liegen oder so, ne? Also kann man sie an die Schulter anlehnen irgendwie und vielleicht hält man sie dadurch ruhiger, keine Ahnung, was weiß
ich. Was jetzt
irgendein Entwickler da gedacht hat.
Ich habe dir jetzt nochmal den Link geschickt, den ich
ja, das ist ja was Ähnliches sozusagen.
Ist was Ähnliches. Den ersten Link, den ich Martin geschickt habe, das war wirklich wie so ein Gewehr. Wie heißt das Ding? Schaft? So ein Holz?
Schaft.
Das Holzding?
Ja, so ein Holzschaft, ja.
Genau, und vorne dran war eine Kamera. Und das, was ich ihm jetzt geschickt habe, ist die etwas modernere Variante. Witzig ist aber, die kommt offensichtlich, wenn du auf der Seite so ein bisschen weiter runter scrollst, dann siehst du, die hat auch so ein Köfferchen und da sind auch so ganz viele Farbfilter mit drin und so.
Ja,
und dann sieht das Ganze schon eher wieder aus wie so eine Spielzeugpistole mit so ganz vielen bunten Scheibchen, die ich da reinmachen kann. Das ist super skurril auf jeden Fall. Ich muss sagen, auf jeden Fall eher so in jetzt meine Top 1 so aufgrund der Skurrilität. Aber weil ich Waffen nicht mag, ist es für mich auch eine sehr hässliche Kamera.
Ja, wobei die, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der zweite Link, den du mir geschickt hast, das ist gar kein Fixset, sondern die Kamera, also der Body ist eine Zenit- Kamera.
Genau, aber das Objektiv ist quasi, hat so diese Befestigung, ne?
Genau. Und was halt speziell ist, eigentlich ist das Objektiv, beziehungsweise der Schaft dann unten dran. Aber der Body ist ein Standard-Body, mehr oder weniger. Aber
also eigentlich habe ich ein sehr hässliches Stativ rausgesucht.
Ja, ob das jetzt, ja, und Objektiv und Kombi und egal, passt gut rein auf jeden Fall.
Okay.
Ja, alles gut. Na, siehst du, haben wir es doch über die Bühne gekriegt.
Halleluja.
Eine schwierige Geburt, ne?
Schön war's.
Fand ich eine coole Sache.
Welche?
So, und weil wir jetzt schon wieder bei 1,25 sind.
Ja, du musst jetzt noch kurz sagen. Sag mal deine Top 3 von heute, welche dir am besten gefallen haben.
Ja, eigentlich fast ehrlich gesagt die hässlichen Kameras.
Also Top 1, hässliche Kameras. Ich muss sagen, Top 1, ja. Nee, ich fand das mit dem Studio total gut. Studiokram. Das ist meine Top 1, muss ich sagen. Die Weihnachtswünsche sind auf der 3 und die hässlichsten Kameras sind aber auf jeden Fall auf einem ganz sicheren Platz 2 bei mir.
Ja, ich fand es einfach mal wieder lachen. Finde ich immer gut.
Ja, finde ich auch gut.
So, hast denn du heute was mitgebracht noch für uns?
Nö.
Nein, okay. Also heute kein Spruch heute. Okay.
Nee, ich nehme. Dafür habe ich hässliche Kameras mitgebracht.
Ja, ist ja okay. Dann würde ich sagen, tun wir einfach ein bisschen Buzzworden.
1,27, ja, viel Zeit haben wir nicht mehr, Martin.
Ja, deswegen sage ich, dann tun wir jetzt ein bisschen Buzzwörden und dann kriegen wir das schon, ne?
Ja.
Das wir ja nicht. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich muss jetzt bloß mal ganz kurz, ich habe jetzt vor lauter, was du mir da alles geschickt hast.
Den Tab verloren, war.
Ja, habe ich jetzt so viel Fenster das. Offen irgendwie, dass ich jetzt mal schauen muss, wo ich eigentlich daheim bin. Da bin ich daheim. Okay, sehr schön. Na dann, ich schmeiß einfach mal an und dann schauen wir mal, wie sich das darstellt, würde ich sagen.
Jo.
Spätbooster.
Spätbooster.
Spätbooster ist ein Holländer. Spätbooster, meinst du?
Ja, habe ich, kenne ich, weiß ich, habe ich nicht, brauche ich nicht. Magst du ein Wort darüber verlieren? Bist du da irgendwie ein bisschen...
Habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe tatsächlich letztens das erste Mal im Podcast vom Kevin und vom Andreas gehört und musste dann erstmal nachschauen, was das Ding macht, ob das die Kamera schneller macht oder irgendwie sowas.
Ja.
Weil Speed Booster ist jetzt für mich so, ne, hört sich nach Geschwindigkeit an, geht aber gar nicht um Geschwindigkeit, geht darum, ein Objektivlichtsteiger zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mehr genau. Kann ich aber dazu jetzt auch schon wieder gar nicht sagen.
Genau, also das ist im Grunde auch eine Art Adaptionsobjektiv. Also im Grunde könnte man auch sagen, ihr könnt damit irgendwie auch Objektive, die nicht auf das Bajonett eurer Kamera passen, sozusagen passfertig machen. Und das hat halt je nachdem, welches Objektiv man dann auf welche Kamerabody drauf macht, kann das eben auch zur Folge haben, dass ihr dann eine richtig schöne höhere Lichtausbeute habt, weil ihr dann nämlich Physik. Wie gesagt, ich hab die auch nicht. Mehr Licht, bessere Freistellung. Eine verkürzte Brennweite oder besser der Erhalt der eigentlichen Brennweite ist nur einer der Vorteile des Speedboosters. Ein weiterer ist der, dass die Verkleinerung des Abbildungskreises, also es ist im Grunde dieses Crop-Formatting, dass die Verkleinerung des Abbildungskreises des Objektivs dazu führt, dass mehr Licht auf den Sensor fällt. Bei lichtstarken Objektiven erweitern sich die Möglichkeiten, was das Fotografieren bei schlechten Lichtbedingungen oder bei Dunkelheit angeht, nochmals deutlich. Also es ist im Grunde durch den, weil das ist ein Licht, es kommt viel Licht durch das Objektiv rein und ihr presst das auf einen kleineren Sensor, was vorher für einen Vollformatsensor gedacht war. Es ist ein bisschen ein Brennglaseffekt sozusagen, ne? Und dadurch habt ihr mehr Licht. Ist jetzt richtig blöd gesagt, aber ich hoffe, so wird es irgendwie deutlich.
Ich wüsste jetzt für mich nicht gesehen keinen Einsatzzweck dafür. Aber
nee, das ist.
Also ich wie gesagt, ich habe es nur von Kevin mitgekriegt, weil der Kevin arbeitet ja mit Fuji, also Crop-Sensor, und der wollte damit Canon-Objektive adaptieren. Und dann mag das Sinn machen. Da ich aber den Fall nicht habe, habe ich mich damit nie beschäftigt.
Weißt du, manchmal macht das total Sinn, wenn du irgendwie zum Beispiel das Objektiv der Hausmarke von dem Hersteller deines Bodies oder so ist unendlich teuer. Und dann holst du dir irgendein Objektiv, was schon relativ lange auf dem Markt ist, aber es hat eben irgendwie vielleicht nicht so eine geile Lichtstärke und es passt auch nicht auf dein Body und dann holst du dir einen Speedbooster und mit dem schaffst du das eben, dass dieses eigentlich mittelmäßige Objektiv ziemlich geil wird, weil du mehr Licht am Ende rausholst und weil das Objektiv an sich schon nicht so teuer ist. Ne?
Ja, aber es wäre ja Wahnsinn, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein EF85-1.2 kenne, an eine Fuji schraube und habe damit nach nicht mehr Lichtstärke 1.2, sondern 1.0.
Ja, wenn das geht. Keine Ahnung.
Ja, weiß ich auch nicht. Also, wäre ja Wahnsinn. Ne? Also da würdest du ja ein Hammerobjektiv noch mehr aufbohren sozusagen.
Naja, die Speedbooster sind zum Teil jetzt auch nicht so unglaublich günstig, ne? Also es gibt
also
schon welche, die sind schon günstig.
Die aber kosten irgendwie so alle zwischen 200 und 250 Euro. Mal ein bisschen günstiger wird es dann bei NFE. Was auch immer NFE ist, keine Ahnung.
Es kommt dann auch ein bisschen drauf an, ob die sozusagen, ob der Autofokus dann noch funktioniert und solche Geschichten, ne? Also auch die Elektronik muss mitspielen, die Optik und das Bajonett ist das eine, die Elektronik ist das andere. Genau. Wenn da irgendwer da draußen der Mega-Profi ist für Speedbooster, erleuchtet uns mit eurem Wissen. Ihr merkt es, Martin und ich sind da selber jetzt nicht wirklich die Profis.
Nee, nicht wirklich. Also da würde ich mich mal tatsächlich, wenn ihr da mal eine halbe Minute opfern könnt für eine Sprachnachricht, gerne mal her damit, dann würden wir die hier auch einblenden. Da würde es sicherlich der ein oder andere ein Licht aufgeben. Mir geht momentan keins auf, sage ich ehrlich. Also her mit euren Sprachnachrichten zu dem Thema. Sollten mehrere kommen, können wir uns natürlich nur auf der eine entscheiden am Ende. So.
Der den lustigsten Witz noch am Ende miterzählt.
Genau, der den lustigsten Witz am Ende erzählt, der gewinnt dann. Das ist eine gute Idee.
Immer die Ansprüche hochhalten, ja? Ja. Das ist der Ken 0815 Podcast. Okay, ja. Weiter.
Machen wir weiter.
Modelagenturen.
Tja, Modelagenturen, das ist ja dein Thema, das magst du ja.
Also eins muss ich mal sagen, es gibt halt wirklich ganz, ganz tolle Modelagenturen, mit denen ich gerne zusammenarbeite oder zusammengearbeitet habe. Vornehmlich die, wo die Zusammenarbeit reibungslos geklappt hat und wo eine gewisse Wertschätzung auf beiden Seiten da war und Professionalität auf beiden Seiten da war und vor allen Dingen der Punkt Wertschätzung auch mal wieder, sorry, wenn ich das jetzt immer wieder so rausbringe, aber es ist halt einfach so, ne? Und da gibt es halt auch Agenturen, die, da funktioniert das eben nicht so gut und da finde ich manche Praktiken auch ein bisschen strange. Kann sein, dass die irgendwie total die Berechtigung haben, aber das finde ich manchmal ein bisschen strange. Zum Beispiel weiß ich von einer Agentur, die schreibt ihren Models vor, dass die selber jetzt keine TFP-Shootings quasi organisieren können, dürfen, sollen, sondern das läuft dann alles über die Agentur und du sollst als Fotograf dann mit der Modelagentur einen TFP-Vertrag abschließen sozusagen, wo du dann auch wieder sagst, ich liefere die Bilder innerhalb von 6 Wochen und so weiter und so fort. Und ich denke so, what? Hä? Wie? Ist das Modell jetzt ein Leibeigener oder so, hä?
Also habe ich,
da gibt's einfach so Sachen.
Habe ich tatsächlich auch schon gehört, eine Modelagentur wollte sogar, also das habe ich mal mitgekriegt, die wollte sogar für einen TFP-Vertrag dann eine Bearbeitungsgebühr haben von 49 oder so, weil sie ja schließlich das Zeug ausarbeiten müssen und so weiter und so weit. Wo ich mir auch gedacht habe, so liebe Leute, was, ihr habt den Gong auch nicht gehört oder was? Also Halleluja.
Ja, nein, okay. Und natürlich ich auch Modelagenturen, auch sehr, sehr große, weiß ich auch, die gerne das ausnutzen, dass Fotografen sich dann sehr darüber freuen, wenn sie, ich sag's jetzt mal irgendwie so ein bisschen blöd, also ist viele Modelagenturen haben so ein bisschen Haus- und Hoffotografen, weißt du? Und immer wenn ein neues Gesicht reinkommt, dann rufen sie dieselbe Person an und dann, die macht mal gerade ein Set-Cut-Shooting so ungefähr, ne? Und dagegen ist ja im Grunde auch überhaupt gar nichts zu sagen. Ne? Nur finde ich das immer ein bisschen komisch zu sagen, also ich weiß von Fällen von wirklich sehr großen, berühmten Modelagenturen, wo diese Fotografen dann quasi das Studio selber mieten dafür auf eigene Kosten und verdienen dann auch nicht viel oder gar nichts an diesen Setcut-Shootings, weil sie selber die Bilder ja auch benutzen dürfen. Wo ich denke, es ist aber nach wie vor ein Job für die Agentur. Ja, und da fängt es dann wieder an, wo ich sage, das fühlt sich dann für mich, also auch wenn ich jetzt in diesem konkreten Fall weiß, dass der Fotograf oder die Fotografin das so für sich in Ordnung fand, ist es aber trotzdem für mich irgendwo eine Art Ausbeute, weil ich denke, Alter, ihr seid eine richtige Agentur, ihr verdient mit den Modellen Geld und dieser Fotograf macht die Fotos, die Werbefotos sind quasi ja, für meinst, euren Katalog und der muss sogar das Studio noch selber bezahlen, wo er fotografiert. Alter, ja, also das ist so eine ganz schräge Art von TFP und es gibt einfach so manche Praktiken, da muss ich sagen, so what? Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch wirklich Agenturen, die, wo ich ganz tolle Erfahrungen gemacht habe, dann wurde ich zum Beispiel angeschrieben, so nach dem Motto, hey, du machst so coole Bilder, guck mal, hier ist unser Katalog, wenn du mal irgendwie Lust hast, mit einem Modell zusammenzuarbeiten, sag Bescheid und wir gucken, ob wir da irgendwie was organisieren können, das wäre für uns beide cool und sowas, ne? So, das ist wirklich so eine Art auf Augenhöhe irgendwie auch, wo ich weiß, oh, die Agentur weiß das auch zu wertschätzen, was ich für Fotos mache und ich finde das natürlich auch cool, wenn ich da irgendwie die Möglichkeit habe, mit tollen Modellen zu arbeiten für umsonst sozusagen, ne? Das ist dann auch so eine Art Zusammenarbeit, die finde ich toll. Es gibt auch Modelagenturen, die wirklich auch auf Fairness und auch auf Nachhaltigkeit so ein bisschen aus sind. Das finde ich auch ganz spannend. Das kam jetzt auch in den letzten Jahren, die wirklich sagen, hey, wir wollen die Modelle fair bezahlen. Das ist uns besonders wichtig. Und wir wollen, wir machen auch also gibt's, ich glaube, das ist dann auch so, dass die dann auch nur eigentlich mit Firmen arbeiten, die in gewisser Art und Weise auch für nachhaltig produzieren oder sowas, ne? Also die da auch einen ethischen Kodex sozusagen haben, ethisches Minimum, was Klima und Nachhaltigkeit und so angeht. Und das finde ich ganz spannende, moderne Sachen, die, wo ich sage, toll, super, ganz klasse. Auch kleine Portfolios, weißt du, nicht diese Riesenagenturen mit 1000 Modellen im Katalog, das finde ich auch manchmal ein bisschen schräg so.
Ja, es gibt solche und solche Modelagenturen. Also ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich mache nicht oft was mit Modelagenturen, muss ich auch sagen.
Ich hätte es auch nicht, ehrlich gesagt.
Habe aber gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch mittlerweile von vielen Modelagenturen gehört, die einfach im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, die Models abzocken. Also die einfach nur Geld mit den Models verdienen wollen, aber einen Scheißdreck für die Models
tun. Mit irgendwelchen Workshops auch und sowas, ne? Du musst erstmal so einen zweitägigen Workshop hier machen.
Bevor die Models dann noch, genau, die Models müssen noch zahlen dann für ihre Setcard-Bilder und dann müssen sie noch Workshops
machen. Genau, und dann sind sie erst, und das ist sozusagen das Assessment, und dann sind sie erst sozusagen in der Auswahl und dann wird entschieden, wie hat sich die Person beim Workshop gemacht, für den sie selber bezahlt hat. An die kommst du nicht rein.
Auch noch, ja, und dann aber auch noch sollen diese Models aber auch noch sich ihre Shootings selber zu. Also das war das Krasseste, was ich gehört habe, dass die Models die Fotografen anschreiben sollen und um Shootings betteln sollen, so nach dem Motto, aber bezahlt. Also wo die Leute dann über die Modelagentur quasi das Model bezahlen sollen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, was sind denn das für Gebaren? Also da, das ist Abzocke, das ist, ja.
Ja, da
also
gibt's gerade
für die Praktiken. Models, es gibt gute Agenturen, es gibt schlechte Agenturen, das ist wie überall auf der Welt. Ja. Aber prinzipiell habe ich jetzt nicht so viel mit Agenturen zu tun. Muss ich jetzt, ja, ist einfach so.
Habe ich jetzt auch nicht am laufenden Band.
Nö, also genau, deswegen.
So. Will ich jetzt auch nicht grundsätzlich verteufeln, aber ja. Mhm.
Nein, ich genau, möchte ich auch nicht verteufeln. Nee. Die haben ihre Daseinsberechtigung.
Absolut.
Gerade wenn du mal schnell im kommerziellen Bereich ein Model brauchst für irgendwas, macht so eine Modelagentur halt absolut Sinn. Ach, das ist
voll.
Überhaupt gar keine Frage.
Total.
Ja, also von daher, aber wie gesagt, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, gibt es halt auch sehr, also wahrscheinlich in allen Bereichen gibt es sehr viele schwarze Schafe.
Ja.
Ist halt so. So, mein lieber Freund, es ist 1:40. Also eine Stunde 40 haben wir rum. Ich würde sagen, machen wir Schluss für heute.
Machen wir.
Natürlich nicht ganz Schluss. Eine kleine Rubrik kommt natürlich wie immer noch von mir.
Bitte, erhelle uns, Martin.
Ich erhelle euch mit meinem unnützen Wissen.
Ja.
Je größer der Altersunterschied in einer Beziehung ist, desto niedriger ist die Lebenserwartung der Frau. Vor allem, wenn sie deutlich älter ist als der Mann. So, den Satz dürft ihr euch jetzt 10-mal anhören, bis ihr ihn verstanden habt. So lange oft musste ich mir ihn nämlich anhören, bis ich nicht verstanden habe, worum es eigentlich geht. Und dann denkt ihr mal drüber nach, ob das wirklich so ist oder nicht.
Klingt auf jeden Fall jetzt schon total unnütz.
Es ist mit Sicherheit unnütz.
Also bis dann, ihr Unnützen. Wir denken uns noch ein paar Top 3s aus, die wir euch nächste Woche dann präsentieren können. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und denkt jetzt schon mal ein bisschen an Weihnachten. Es ist nicht mehr allzu lang, ja, und dann braucht ihr auf einmal wieder Geschenke. Also jetzt schon mal drüber nachdenken. Genau, was Martin und ich uns wünschen, das wisst ihr ja jetzt.
Genau, das wisst ihr jetzt und dann schließe ich mich nochmal an natürlich, also wenn ihr ein ganz besonderes Geschenk braucht, also ich denke dran, ich habe so ein Magazin, da kann man auch Abos kaufen, wäre auch ein schönes Geschenk. Tada, ein bisschen Werbung gemacht zum Schluss noch so und jetzt damit entlasse ich euch in eine schöne und hoffentlich nicht ganz so arbeitsreiche Woche wie die letzten 2 Wochen, etwas entspannter und wir hören uns nächsten Montag wieder.
Ciao.
Bis dann.